Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute geht es um den wunderschönen Giro d'Italia und dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als den wunderschönen Thomas. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ja.
Ja, was soll man dazu sonst sagen? Wir hatten gerade ich habe den Thomas ein bisschen überrumpelt, weil wir hatten gerade ein bisschen Technikprobleme. Und deswegen war er jetzt nicht direkt darauf vorbereitet, dass wir angefangen haben. Aber auf der kalten Schulter erwischt. Oder wie sagt man,
auf dem
falschen Fuß oder der kalten Schulter. Das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Aber er ist da. Nach wie viel gefahrenen Kilometern heute?
Ja, so 170, 180.
Du glücklicher. Dafür habe ich heute hoffentlich viele, viele Menschen am Telefon glücklich gemacht, die gefragt haben, wann ist das oder wann ist jenes. Besprechen wir heute den Giro, so wie wir es uns vorgenommen haben sozusagen.
Ja.
Und dazu noch, was sich in den Tagen davor ereignet hat und wie wir dann weiter mit dem Giro machen werden. Und vorab noch eine Sache. Wir hatten in der letzten Sendung gerätselt, wer ist der Fahrer, der mal untergetaucht ist und wo man dann nichts mehr gehört hat und der quasi zurückgekommen ist in anderer Gestalt. Oder anderer Gestalt ist so klingt blöd, aber sein Geschlecht gewechselt hat. Und wir haben zum Glück die klügsten Hörer, die schönsten Hörer und die besten Hörer der Welt. Und einer wusste es in der Tat, der gute Sebastian, der für die schwierigen Sachen zuständig ist, und das war Robert Miller, der jetzt in persona Philippa York ist und auch weiter dem Radsport verbunden ist. Wie war es nochmal? 2017 während der Tour im Kommentatorenteam des Senders, wie spricht man, ist das ein englisches wahrscheinlich, ne? ITV?
ITV, ja.
Gearbeitet hat, der für cyclingnews.com oder die, um es richtig zu sagen, für cyclingnews.com schreibt, hoffentlich jetzt ein glückliches Leben führt. Aber ich habe es gewusst, dass irgendjemand es weiß von den Nerds da draußen. Und da bin ich auch froh drum. Und vielen herzlichen Dank dafür. Aber als du die Geschichte dann gelesen hast oder den Wikipedia-Eintrag, ist es da so, hat es irgendwas geklingelt bei dir? Hast du dich an irgendwas davon erinnert?
Nee, nur an den Fahrer.
An den Fahrer, okay.
Also dann nicht an die Geschichte danach.
Ah, okay. Gut. Also ich hatte irgendwie, die Geschichte hatte ich schon mal gehört. Deswegen haben wir es so gewusst. Aber machen wir jetzt einfach im Schnelldurchgang, sage ich mal, die Sachen, die noch vorm Giro abzuhandeln sind. Also wie wir beim letzten Mal aufgehört haben bei der Tour de Romandie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Wie es da weitergegangen ist. Ich sag mal so, dass ich mir das mit dem Skispringer gemerkt habe, ist nicht von ungefähr. Er macht einfach auf sich aufmerksam. Oder nee, er hat schon auf sich aufmerksam gemacht. Er untermauert immer mehr, dass man zu Recht auf ihn aufmerksam ist.
Ja, und er drängt auch beim Team Lotto NL Jumbo so ein bisschen jetzt in die Kapitänsposition, wo man jetzt schon gesagt hat, Steven Kreuzweig ist auf jeden Fall der Kapitän für die Tour de France. Das wage ich mittlerweile so ein bisschen anzuzweifeln, denn das, was er jetzt bei der Romandie-Rundfahrt auch auf den Asphalt gezaubert hat, das war schon ganz, ganz stark. Vor allem die beiden schwierigsten Etappen. Wir haben ja schon die zweite Etappe beim letzten Mal besprochen. Die dritte Etappe dann ein Bergzeitfahren über 9,8 Kilometer. Und er hat es zwar nicht gewonnen, aber auf den Sieger, der auch sehr überraschend das für meine Begriffe gewonnen hat, Egan Bernal, nur 4 Sekunden eingebüßt und somit das Leader-Trikot da auch verteidigt.
Und vielleicht in dem Zusammenhang von dir erwähnten teaminternen Wettkampf auf Kreuzweig mal locker irgendwie eine Dreiviertelminute rausgefahren hat, was jetzt bei 25 Minuten Gesamtfahrzeit jetzt nicht gerade wenig ist.
Ja, also dass Kreuzweig gut Bergzeit fahren kann, das habe ich ja mit dem Chris selbst mitbekommen, als wir damals an der Seiser Alm waren und er nur glaube ich, wenige Hundertstel Sekunden von Folivore aufgeschlagen wurde.
Ja, aber das also so in diesem teaminternen Duell scheint er da jetzt so auch da wieder einen Strich.
Ich glaube nicht, dass Kreuzweig jetzt ein großes Problem damit gehabt hat, jetzt bei der Romandie-Rundfahrt für Roglic zu fahren, aber ich denke schon, dass er das für sich beansprucht, bei der Tour de France dann, ja, da der Kapitän zu sein oder zumindest, ja, sozusagen, ja, dann doch die Mannschaft anzuführen. Mhm. Und wenn ihm da jetzt da Roglic einen Strich durch die Rechnung macht, ist das natürlich nicht sehr erfreulich für ihn, aber man muss erstmal sehen, wie sich jetzt, ob der Roglic das auch bei einer Grand Tour dann abrufen kann.
Und für das Team grundsätzlich diese zwei wirklich sehr, sehr heißen Eisen im Feuer da zu haben, kann ja nicht schaden. Ne? Also das muss man ja auch mal so sehen, dass das mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist. Ne? Gucken. Und Roglic ist ja jetzt auch noch ein Fahrer, dem man, wie soll man das sagen, dem man zwar jetzt schon viel zutraut, aber ob er jetzt bei so einer dreiwöchigen Rundfahrt dann auch schon die kommen sie dich holen?
Nee.
Man muss schnell noch was einpacken oder so. So weg.
Ja, es ist furchtbar.
Wo waren wir? Also, ob er bei einer dreiwöchigen Rundfahrt das über eine lange Distanz, also ich glaube, sie können eigentlich beide von dem anderen profitieren. Und das ist ja nicht das Schlechteste. Ja, ein klar ausgerichteter Leader jetzt, um ein Extrembeispiel, damals US Postal mit Lance Armstrong gegen die Dreierspitze, das war ja im Prinzip das eine gegen das andere Extrem, hat zwar beides auch was für sich, aber ich glaube, dass so zwei miteinander gut könnende Fahrer auch nicht schlecht sind für die Geschichte.
Ja, aber man muss ja auch sehen, in diesem Jahr sind ja nur noch 8 Fahrer bei Grand Tours zugelassen und von daher sind die Plätze da im Kader auch irgendwo limitiert und wenn du dann schon 2 Kapitäne hast, dann wird es schon schwierig. Wir sehen das jetzt bei Movistar, die haben 3 Kapitäne und werden jetzt wohl auch noch Marc Soler mit zur Tour nehmen, also das sind eigentlich schon, na gut, Marc Soler wird der Helfer sein, aber schon 4 herausragende Fahrer in einem Team.
Ja, aber wenn die mit guten
8 Plätzen,
wenn die gut miteinander können, ne, dann sehe ich da kein Problem. Wenn es zu Animositäten oder Nicklichkeiten oder Eifersüchteleien kommt, dann ist ja das Problem da. Aber ansonsten möglichst gute Fahrer dabei zu haben, die auch sich unterordnen können, halte ich grundsätzlich jetzt nicht für das schlecht, um es so auszudrücken. Wie ging denn die Tour de Romandie weiter? Vielleicht sollten wir da mal einen Tag nach dem Einzelzeitfahren zur Bergzeitfahren dann die Etappe von Sion nach Sion. Auch bergige Geschichte.
Das war so im Prinzip die einzige Etappe, wo man als Klassementsfahrer, wenn man jetzt nicht gut Bergzeit fahren kann, irgendwie wieder was gerade rücken konnte oder generell was ausrichten konnte. Und dieser letzte Anstieg zum Le Collant,
ja?
13,3 Kilometer mit 6,4% im Schnitt, der war dann doch ein ziemlicher Scharfrichter, muss man sagen. Und wie es nicht anders zu erwarten war, hat da ja Egan Bernal alles probiert, um Roglic loszuwerden. Und im Stile eines Bergsprints ist er da 2-3 Mal losgefahren, aber ist den einfach nicht vom Hinterrad losgeworden. Und beispielsweise Emanuel Buchmann, der da mit der kleinen Gruppe noch vorne war und die dann so 15, 20 Sekunden vor den Favoriten waren, die waren dann mit einem Sprint dann eingeholt plötzlich. Also das war schon beeindruckend, aber Roglic hat das letzten Endes alles kontrolliert und am Ende hat sich dann Jakob Fuglsang in der Abfahrt da davon gestohlen und es tat halt keinem weh, dass der weggefahren ist, der hat dann die Etappe gewonnen vor Roglic, Bernal und Rui Costa.
Und das war dann auch sozusagen die Entscheidung der Rundfahrt, ne? Wenn jetzt nicht irgendetwas Extremes auf der letzten Etappe noch passiert wäre, im Sinne von, was man niemandem wünscht, ein Sturz oder so weiter. Dementsprechend eigentlich für das Gesamtklassement unwichtig, aber umso schöner dann aus einer anderen Perspektive, und zwar, dass es bei dieser Etappe dann einen Sieg von einem deutschen Fahrer gab. Also Team Bora Hansgrohe, Pascal Ackermann hat gewonnen.
Pascal Ackermann hat gewonnen, ja, aber zu 50% geht der Sieg auch aufs Konto von Rüdiger Selig, der da den Sprint wirklich herausragend angefahren hat. Und für Pascal Ackermann war es ja jetzt sein erster Profisieg, wenn ich das jetzt richtig sehe, genau.
Ja.
Und er war jetzt im Frühjahr schon immer bei, glaube ich, Handsame Klassik und Nockere Kurse da auch recht weit da vorne dabei. Und es fehlte halt immer so dieses Quäntchen, um dann vielleicht von einer guten Platzierung zu einem Sieg zu springen. Und das hat er jetzt geschafft und vielleicht ist da jetzt auch der Knoten geplatzt.
Ja, sowas nimmt ja auch, sowas ist wirklich auch befreiend, ne? Also er hat ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch nie also Team Fritz Thiemer, Bora Hansgrohe, noch gar keinen Sieg rausgefahren und ja, das ist ja auch schön. Also, ne, Tour de Romandie ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Also, ne, das ist ja, das macht man nicht mal eben. Ne, Tour de Berlin hat er jetzt mal was gewonnen in der Etappe. Aber ansonsten sind da jetzt nicht, also das klingt jetzt negativ, ne? Also er gehört mit Sicherheit zu den top-deutschen Fahrern.
Nee, und ist ja auch, glaube ich, erst 24.
Mitte 20, ja.
Und ja gut, man muss natürlich auch sehen, die Sprintkonkurrenz war jetzt nicht da, die Creme de la Creme, also Michael Murkoff, Roberto Ferrari, Sonny Colbrelli, ja gut, aber
das ja, ist jetzt gewonnen nicht. Ist gewonnen, so muss man genau. Das sehen. Ja, also man muss ja erstmal jemand einen Profisieg dann sich auf die Fahnen schreiben können und deswegen so oder so einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite für Pascal Ackermann. Ja, am Ende des Tages war es dann so, dass insgesamt wo sind wir denn jetzt hier? Tour de Romandie. Gesamtwertung, wie schon angekündigt, Primož Roglič. Dann zweiter Platz Bernal von Team Sky und Richie Port. Auch schön, dass er wieder sich da einreiht. BMC auf Platz 3. Romandie, Schweizer Rundfahrtteam. BMC, Schweizer Team, also da haben die auch immer ihre Aktien drin. Gut, oder? Kann man so stehen lassen.
Kann man Deckel drauf machen.
1. Mai, wo fährt man am 1. Mai Fahrrad? In Frankfurt.
Oder in Eschborn.
Oder von Eschborn nach Frankfurt.
Das ist noch besser.
Ja. Wie heißt aber dein Spruch? In Pfingsten fährt man in diese berühmte RTF, der Radmarathon. Bimbach-Marathon? Nee, muss ich nachschauen. Mein Gott, das ist aber peinlich, dass ich dir nicht weiß. Naja, egal. Der Timmer wird mich dafür schelten. Also, Frankfurt. Wir hatten vorher beide gesagt, wenn ich mich recht entsinne zumindest, da wird nicht viel an Christoph vorbeigehen. Und also ich will ja nicht behaupten, dass wir prosaische oder prophetische Aussagen treffen, aber in dem Fall lagen wir beide mal einfach vollkommen richtig. Und Michael Matthews hattest du, glaube ich, auch weit vorne gesehen, der ja bei den Ardennen-Klassikern auch ganz gut war. Zweiter Platz, also ich sag mal so, wenn wir bei jeder unserer Vorsagen vorhersagen so gut sind, dann kann das so bleiben.
Na, dann können wir Lotto spielen, aber...
Sollten wir.
Alexander Christoph, gut, man kann jetzt schon irgendwo sagen, da die alte Oper ist irgendwo sein Wohnzimmer. Weil jetzt hat er zum vierten Mal in Folge, wirklich, also viermal in Folge, dieses Rennen gewonnen und ist jetzt auch alleiniger Rekordsieger damit. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten auf diesem veränderten Parcours, weil man hat dann doch im Taunus diese Runde ja wirklich massiv erschwert. Also nach dem Marmolzheiner, der zwar schon dabei war, hat man ja noch die Bildtalhöhe mit eingebaut. Also es sind nochmal 3,2 Kilometer mit rund 6% im Schnitt. Und dann halt, ja, fährt man da zweimal diese Runde. Aber für ihn natürlich günstig, dass das Rennen lange recht langsam war. Mhm, ja. Also es gab auch wenige Mannschaften, die ein Interesse daran hatten, die ganzen Sprinter so richtig zu distanzieren. Also den Feldberg hat man eigentlich schon so ungenutzt verstreichen lassen. Und da habe ich mir schon gedacht, na, das wird jetzt aber schwierig, wenn man da ohne einen Michael Matthews auf die Zielgeraden kommen will und ohne einen Alexander Christoph, wenn man da jetzt nicht mal Gas gibt und erst so in der, ja gefühlt in der letzten Runde Schleife da durch den Taunus wurde dann wirklich ernst gemacht, aber es war halt zu spät, um dann mit einem Solisten das Ziel zu erreichen. Es hat sich dann zwar eine Gruppe abgesetzt, um Emanuel Buchmann und die waren auch lange Zeit vorne, wurden dann aber, ja, ich glaube auf der Schlussrunde oder auf der vorletzten Runde in der Frankfurter Innenstadt dann auch wieder gestellt. Emanuel Buchmann ganz stark ist dann, glaube ich, noch 18. geworden aus dieser kleinen Sprintgruppe heraus. Aber hätte man das Rennen, denke ich, früher hart gemacht, wären auch die Sprinter nicht zurückgekommen. Also es lag weniger am Parcours, sondern mehr daran, wie die Fahrer das Rennen gefahren sind.
Ja, an der Fahrweise, ne? Und das ist der alte Spruch, und der immer blöd klingt, aber der wirklich sich dann an solchen Tagen und solchen Fällen bewahrheitet. Die Fahrer machen das Rennen schwer und in dem Fall war es wirklich, war es ganz einfach so, ne? Und aber irgendwie, also seit dieser ganzen Geschichte, dass man ihm vorgeworfen hat, er wäre zu übergewichtig und er hat dann, also ich weiß nicht, seit der Geschichte habe ich so ein bisschen Art von Sympathie für ihn. Fand ihn vorher schon ganz angenehm. Der Markus hat ja mal früher erzählt, dass er auch in seinem norwegischen im Radsport sozusagen da sehr verwoben ist und sehr, sehr bodenständig mit den Teams da noch zu tun hat und so weiter. Deswegen freut mich das, also dass er da immer noch einen raushaut. Und ich glaube, der wird da sein Abschiedsrennen fahren, oder? Also wenn er mal irgendwann seine Karriere beendet, dann beendet er seine Karriere.
Lädt er alle seine Freunde an und die, ein und die fahren dann alle 5 Runden um die alte Oper, ja.
Ja, genau.
Aber ja, man muss aber schon sagen, sein Frühjahr jetzt war ja natürlich auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also ist bei der Flandern-Rundfahrt 16. geworden, bei Paris-Roubaix 57. und ja, kann eigentlich nicht der Anspruch von einem Alexander Christoph sein, der das Rennen, also die Flandern-Rundfahrt ja schon mal gewonnen hat. Und ich sehe auch einen Alexander Christoph eher so bei der Flandern-Rundfahrt, weil er wirkt zwar etwas bullig und vielleicht etwas schwerfällig, aber er kann halt diese kleinen Anstiege mit unheimlich viel Kraft, das kann er sehr gut drücken, wenn er dann die richtige Form hat. Ich weiß da jetzt nicht genau, was da jetzt im Frühjahr bei ihm das Problem gewesen ist, weil bei Mailand Sanremo, da war er ja jetzt noch 4. zumindest. Ja, aber wird dann jetzt natürlich auch ein persönlicher Abschluss für ihn gewesen sein, dass er das Rennen jetzt zum 4. Mal in Frankfurt gewinnen konnte.
Ja, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch für ihn da.
Und, aber generell muss man nochmal sagen, es war einfach ein fantastischer Radsporttag gestern wieder. Auch wieder, wie viele Fans da an der Strecke waren, vor allem da auch am Marmolsteiner Berg. Das fand ich schon sehr, sehr schön und auch generell die vom Veranstalter jetzt, ist ja in diesem Jahr das erste Mal gewesen, dass es die ASO sozusagen als Schirmherr da ausgetragen hat, hat man das sehr gut organisiert und auch rundum mit der Übertragung, das war sehr gut.
Ja, da hat der Hessische Rundfunk aber sich ja schon immer sehr hervorgetan mit einer guten und von unserer Warte aus, also ne, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch an solche Übertragungen. Ich habe nur kurz reingesappen können, ne, aber wir sehen sowas vielleicht auch ein bisschen kritischer und gerade von den deutschen Medien ein bisschen kritischer als andere und hat mir auch das, was ich gesehen habe, hat der Hessische Rundfunk da weitergemacht, wo er vor ein paar Jahren seine Messlatte hingelegt hat. Und das freut mich sehr. Also mehr davon und das lässt mich auch noch immer noch hoffen für die Deutschlandtour, ne, dass da auch ähnlich gut vielleicht übertragen wird oder Bilder gezeigt werden. Also, mal wieder 1. Mai geschafft und hinter uns gebracht. Und bevor wir dann jetzt noch zum Giro kommen, dann noch eine kurze Meldung, so, wie soll man sagen, kurze Meldung für zwischendurch, die mich ein bisschen irritiert hat. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also es geht im Kern darum, dass Sunweb ihren Sponsorenvertrag verlängert haben, also eine Planungssicherheit für das Team geschaffen haben, was wir beide, glaube ich, erstmal als gut einstufen. Ne? Kann man eine Planungssicherheit?
Auf jeden Fall, ja, klar.
Super. Ne? Die Art und Weise finde ich ein bisschen irritierend, muss ich gestehen.
Inwiefern?
Also eine unbestimmte, also wie wurde es ausgedrückt, also auf unbestimmte Zeit oder auf ewig oder nee, wie ist
das? Naja, unbefristet.
Auch, unbefristet, oh, das ist genau die Formulierung, die ich meinte und gesucht habe. Die erweckt so den Anschein, wir machen das jetzt für immer, ne? Aber unbefristet heißt ja auch in gewisser Hinsicht, das kann auch jederzeit, ne, also die können auch morgen, die werden mit Sicherheit in dem Vertrag irgendwelche Klauseln, Ausstiegsmöglichkeiten haben, dass wenn sie nächste Woche keinen Bock mehr haben, sie aussteigen können.
Naja, das wissen wir ja jetzt von außen nicht. Also
nee,
wir
genau,
können ja
genau
auch nur das nachschauen, was jetzt offiziell von der Mannschaft kommuniziert wurde. Und es kann natürlich irgendwelche Klauseln geben, dass wenn Fahrer XYZ nicht die Anzahl an Siegen im Jahr einfährt, sie nach dem Ende der Saison aussteigen. Das wissen wir nicht, aber
genau.
Ja, es ist jetzt schwierig einzustufen, was davon jetzt zu halten ist. Vielleicht ist es auch nur irgendwie so eine Art Werbegag. Schaut her, wir sind besonders toll und wir schreiben auf unbegrenzte Zeit rein, wo alle anderen Teams oder alle anderen Sponsoren da irgendwo ein Auslaufdatum in ihrem Vertrag haben. Ja, das weiß man nicht. Also
Ja, genau, das ist es halt. Ne? Und wenn das wirklich nur so eine Werbegeschichte ist oder eine Werbemaßnahme oder dann fände ich das halt irgendwie so schade. Also das, schade ist auch ein blödes Wort, ne? Aber dass das, also, ne, das muss man.
Naja, aber ich glaube schon, dass sich das Sunweb recht langfristig engagiert und das, was sie jetzt bislang so machen, das hat ja auch Hand und Fuß alles und man hat sich da jetzt, glaube ich, auch das Ziel gesetzt, langfristig einen deutschen Klassementfahrer aufzubauen. Das hat man ja immer wieder von dem Manager, Generalmanager Ivan Spekenbrink gehört. Das ist zwar irgendwo, das wissen ja viele gar nicht, das ist eigentlich es ist ein deutsches Team offiziell, aber natürlich mit einem ganz, ganz starken niederländischen Anstrich.
Ja. Ja, also ich bin gespannt. Ich fand nur so, dieses unbefristet klingt, also das hat bei mir einfach so ein bisschen wie. Also das hat bei mir mir wäre es lieber gewesen, die hätten gesagt, wir machen jetzt einen 5-Jahres-Vertrag. Wahrscheinlich hätten die gleichen Klauseln da auch drin gestanden, wie sonst auch. Ne?
Ja, das kann schon sein, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Vorteile. Also als Teammanager schwebt da nicht die ganze Zeit das Damoklesschwert über dir, dass du jetzt unbedingt einen neuen Sponsor finden musst.
Ja klar, aber das wäre bei 5-Jahres-Vertrag zum Beispiel auch so. Ne? Dann hättest du ja auch eine Planungssicherheit für die nächsten 5 Jahre und kannst erstmal sagen, okay, jetzt kann ich einfach mal 3 Jahre in Ruhe arbeiten. Im 4. Jahr, wenn dann noch keine Ergebnisse da sind, wird es eng und im 5. Jahr, aber die Klauseln werden ja die gleichen sein. Deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen, muss das sein? Also das auf mich wirkte es wie ein bisschen so viel Rauch um nichts, also so ein bisschen aufbauschen und aber was dahinter steht, naja.
Ja, aber generell natürlich positive Zeichen für den deutschen Profiradsport. Jetzt hat Bora zuerst verlängert und jetzt auch noch Sunweb. Also diese beiden Teams bleiben auf jeden Fall bestehen. Worum man sich natürlich ein bisschen Sorgen machen muss oder eigentlich größere Sorgen auch, ist der ganze Unterbau, was so die Nachwuchsrennen und die Nachwuchsförderung angeht. Da würde ich es halt toll finden, wenn sich da beispielsweise ein Team Bora oder ein Team Sunweb noch mit einem Farmteam so richtig engagieren würden.
Aber war das denn jetzt nicht so auch ein bisschen zumindest im Ansatz Bestandteil dieser Team-Sunweb-Geschichte? Also ich habe die
Haben so ein, glaube ich, so ein Development-Team. Genau. Team. Ja, bei Bora, glaube ich, gibt es sowas nicht.
Nee, das stimmt. Aber nur ist ja schon mal ein Einstieg. Also da hat man ja schon mal erkannt, in welche Richtung es gehen müsste.
Und das ist ja auch für die Mannschaft von Vorteil. Du kannst dir gleich die Fahrer, also die guten Talente suchen und die so erziehen, wie du sie haben willst.
Ich würde das Wort erziehen jetzt vielleicht durch Formen. Nee, Formen ist noch schlimmer. Du kannst sie zurecht stutzen.
Ja, Richtung lenken, wo du sie hinhaben willst.
Das klingt genauso schlimm. Das klingt alles schlimm. Aber wir wissen beide, dass wir nur Gutes meinen. Du kannst nur das Beste für sie wollen.
Klar, die werden jetzt aus dem Sprinter keinen Bergfahrer machen, aber sie können zumindest so die Fahrer aussuchen, wie sie dann halt auch dementsprechend eingesetzt werden sollen.
Sie können den Jugendlichen und jungen heranwachsenden Sportlern die Möglichkeit geben, sich in Ruhe zu entwickeln und ihre Talente zu entfalten. So würde das in der Marketingbeilage dann heißen, glaube ich.
Ja, und momentan ist es ja auch eine ganz gute Situation für die Mannschaft. Man hat da jetzt nicht den Druck, den jungen Sportlern sagen zu müssen, ihr müsst jetzt die Ergebnisse für uns einfahren, weil man hat ja mit Tom Dumoulin so einen der ganz großen Superstars des Radsports unter Vertrag, der so ein bisschen den Druck von den jungen Fahrern wegnimmt. Das ist auch eine ganz gute Situation.
Mit Michael Matthews, einen erfahrenen Fahrer, der Leute an die Hand nehmen kann, vielleicht dann noch so ein bisschen. Mit Simon Geschke
Kapitän de la Route, ja.
Genau, der Leute an die Hand nimmt, ne? Laurens ten Dam, also das sind ja schon einige. Ich glaube, Johannes Fröhlicher auch so ein Fahrer, der viel an Jugend weitergeben kann. Also das ist schon, scheint mir schon eine interessante Kombination zu sein, die funktionieren kann. Und ich wollte das, also ich wollte das jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist mit dieser unbegrenzten.
Ja, aber ich glaube, Sunweb, das ist doch so ein Reiseunternehmen, ja.
Und gereist wird ja immer.
Ja, da müssen wir uns, also vor allem von den Deutschen, also da müssen wir uns jetzt nicht so die Sorgen machen.
Nee, aber andere es gibt mit Sicherheit Branchen, die, wie soll man sagen, wo man sich mehr Sorgen machen müsste für die Zukunft, als es die Reisebranche ist. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz gehen, war ein langer Tag. Konstanze Haue, woher kenne ich den Namen Konstanze Haue? Ich scanne hier gerade so ein bisschen durch das Team Sunweb Team sozusagen durch die Mitarbeiter Konstanze Haue. Irgendwo kommt mir der Name bekannt vor, aber ich weiß noch nicht. Ja, also, ne, Damenteam, vielleicht auch muss man das oder möchte ich das erwähnen, ne? Das ist natürlich auch gut für die, die ja da auch mit eingebunden sind und ja, das Development-Team. Schön, schön, schön. Kommen wir jetzt. Gibt es sowas wie ein, ich glaube, ich habe die Frage schon mal fast so ähnlich gestellt. Gibt es sowas wie ein positives Damoklesschwert?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, was über dieser Sendung, also, ne, also Damoklesschwert ist immer was Schlechtes, aber das, worauf wir uns freuen, was die nächsten, unsere nächsten Wochen auf jeden Fall mitbestimmen wird, etwas vielleicht für manche, ich glaube für dich so der Höhepunkt des Radsportjahres, für mich so
das Zeichen, in dem diese Sendung steht, ja,
genau.
Kann man sagen, vielleicht.
Für mich so ein bisschen, das kann der Höhepunkt des Jahres werden, man weiß es noch nicht, aber zumindest ist etwas, worauf ich freue mich auf den Giro anders als auf die Tour, komischerweise. Also so, der Giro ist für mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, während die Tour so das feine Sterne-Restaurant ist, wo man sehr schön dinieren kann, ist Der Giro
die Imbusbude, oder?
Ja, die räudige Pizzeria, würde ich sagen. Wo das Essen aber auch genauso fantastisch, wenn nicht sogar manchmal besser ist. Und die Vuelta, weiß ich nicht, was die Vuelta ist. Das ist der Tankstellen-Imbiss. der einfach manchmal sein muss. Nee, so schlimm ist er nicht. Aber ich glaube, der Giro und die Tour de France, der Vergleich ist ganz gut. Also kommen wir zur räudigen Pizzeria unter den Grand Touren. Dem Giro d'Italia. Bist du nervös?
Ja, ich freue mich auf jeden
Fall. Freudig erregt, ist das Richtige?
Ja, Vorfreude. Also das ist schon jetzt die letzten Tage stark gewachsen und vor allem, wenn man sich dann so ein bisschen im Parcours näher zu Gemüte führt und wer alles startet und dann ja, kommt man auch zu vielen Schlüssen, mit denen man vorher nicht so gerechnet hätte.
Okay, also ich freue mich auch schon und ich habe in den letzten Tagen mich auch für den Podcast ein bisschen damit beschäftigt, im Sinne von, das erzähle ich am Ende nochmal, und da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen und ja, bei mir ist auch die Vorfreude dieses Jahr ganz groß. Vielleicht besprechen wir am Anfang so ein bisschen den Parcours, dann so ein bisschen die Teams, dann vielleicht auch nochmal, ohne sie eigentlich ansprechen zu wollen, die Causa, die ja auch in gewisser Hinsicht den Giro im Vorfeld mit bestimmt hat, ob sie es wollte oder nicht, diese Causa. Und kommen dann mal zu den ersten Etappen und wie wir dann auch weiter über den Giro versuchen zu berichten. Man weiß ja nie, was passiert. Und ja, also der Kurs. Wir fangen an. Die ersten Etappen, 1, 2, 3, um genau zu sein, sind, und da erinnere ich mich noch, wie ich es das erste Mal gelesen habe und war so, hä? Zählt Israel eigentlich zu Europa jetzt politisch, geografisch oder nicht? Ich tue mich da immer schwer, weil ich weiß, bei so Fußball-WM und so, da gelten, da sind sie eben auch.
Klar, da sind sie dabei, aber sind ja, glaube ich, also
politisch
gesehen nicht. Also es wird ja immer propagiert, der erste Start einer Grand Tour außerhalb Europas.
Dann hätten wir das auch geklärt, meine Unwissenheit. Genau, dann ist es außerhalb von Europa und auch wenn da viele Wiegen der Kulturen dort stehen. Es geht los in Jerusalem am kommenden Freitag. Es ist dann relativ, ja, wie soll man das schon beschreiben? Ist es ein Prolog noch oder ist es ein kurzes Prolog?
Klassische Definition. Für einen Prolog ist es zu lang, aber für ein klassisches Zeitfahren zu kurz. Also es ist halt ein kurzes Zeitfahren. Ein sehr profiliertes.
Ein sehr profiliertes, kurzes Zeitfahren durch Jerusalem.
Ja. Und
dementsprechend ist es auch nicht unbedingt etwas, wo jetzt die Zeitfahrer im klassischen Sinne diejenigen sind, die man da unbedingt vorne sehen muss, sondern wo sich auch schnelle Leute profilieren können, behaupte ich jetzt einfach mal. Viele 180-Grad-Kurven, enge Winkel, enge Gassen. Also das wird sehr interessant und ich freue mich auch auf die Bilder irgendwie total.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt und 21 Kurven gezählt.
Mhm. So schnell kann ich gar nicht zählen.
Also, also da sieht man schon, dass es auch teilweise ein recht verwinkelter Parcours ist. Also Ich selbst kenne jetzt Jerusalem nicht, weil ich noch nicht da war. Vielleicht kann da einer der Hörer uns auf die vielleicht einen Tipp geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch teilweise sehr eng zugeht, weil das sieht ja jetzt so schon so ganz innenstadtmäßig aus. Und wer weiß, was da noch an Obstakeln auf uns zukommt.
Es gibt ja auch, wenn ich mir das auf dem Stadtplan angucke, einfach so blöd es klingt, aber Straßen, die sind größer und breiter. Ne? Und das heißt, sie haben nicht die breitesten Straßen genommen, also jetzt nicht irgendwelche Stadtautobahnen.
Ja gut, das Rennen wird halt nicht von der ASO organisiert. Also bei der ASO ist man ja letztes Jahr, glaube ich, in Düsseldorf da auch über die Kö gefahren.
Ja. Ja, wobei die Kö jetzt, ne, also schon eine der breiteren Straßen ist, aber nichtsdestotrotz von der Verwink, ne, oder an der, ich weiß gar nicht, wie die heißt, in Köln ist die Rhein-Uferstraße, ne, das sind ja schon dann zweispurige Straßen, ne, also da hast du ja schon was
genau.
an. Und ob das hier alles zweispurige Straßen sind, ich weiß es nicht, aber, ne, also es wird jetzt, ich habe jetzt einerseits natürlich die Geschichte von, weil Werde aus dem letzten Jahr, Chris hat sie oft genug beklagt, ne, den Sturz, ne, ich möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert. Ja, also ne, an dem Tag, morgen.
Na gut, es kann auch bei 5 Kurven nur passieren, also weil es kommt halt immer darauf an, wie viel Risiko die Fahrer eingehen.
Genau. Und ich hoffe, dass so etwas sich nicht wiederholt und dass dementsprechend auch, ja, die Fahrer vorsichtig genug sind, ne? Also das ist jetzt, glaube ich, keine Etappe, auf der man sehr, 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 sehr viel an Zeit raus, oder wo keiner der, ich behaupte jetzt mal, dass keiner, der auf dem Podium am Ende stehen wird, dort an dem Tag in Jerusalem diesen Podiumsplatz rausgefahren hat. Ich glaube, da sind wir uns
das ist auf keinen Fall, nö.
Nee.
Aber es ist vielleicht schon mal so ein erster Fingerzeig, auch gerade im Hinblick, wenn man die zwei großen Favoriten nimmt, wäre es da jetzt vielleicht schon so ein bisschen besser drauf, aber ich denke, dass da keiner jetzt volles Risiko geht.
Nee, das wird ein Schaulaufen. Also da werden sich vielleicht 2, 3 Fahrer den Tag ausgesucht haben, ne? Also und gesagt haben, okay, heute gehe ich voll aufs Ganze. Heute hole ich den ersten und letzten Etappensieg meines Lebens. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ne? So, aber ansonsten wird das in der Hinsicht unspektakulär, denke ich. Und andererseits aber auch, kann ich mir vorstellen, dass sie da eine sehr schöne Etappe im Sinne von historisch, Historie und so weiter hin blättern werden, hinlegen werden. Und ja, ich bin echt gespannt. Also ich freue mich sehr, das am Freitag zu sehen und bin so freudig erregt, wie man so schön sagt. Ich habe leider noch nicht gesehen, oder wann fängt es denn an, weißt du das? Also ich, so Zeiten habe ich nirgendwo gesehen bisher.
Da musst du jetzt auch geschwind schauen, aber ich denke, das wird auch, also so normaler mitteleuropäischer Zeit.
Ja, also ich denke auch, dass die alleine wegen der, ich weiß nicht, wie die Temperaturen gerade in Jerusalem sind, aber allein auch deswegen, ne, dass man sagt, Jerusalem Temperature, ne, das auch 24 Grad, da kann man schon mal Radfahren gehen.
Ja, recht angenehm.
Obwohl, nee, das ist also Freitag 32 Grad am Tag, 17 Grad abends, wird man vielleicht dann, ist das vielleicht auch ein Grund, warum man dann eher in die Abendstunden oder späten Nachmittagsstunden gehen wird.
Auf jeden Fall denke ich nicht, dass es jetzt, also es ist ja auch keine, ich weiß gar nicht, wie die Zeitverschiebung zu Israel ist, aber es wird nicht jetzt unansehbar werden.
Nee, wird vielleicht so eine Geschichte, wo man so schön hier auch das Primetime Abendzeit. Ich gucke mal gerade auch Zeitverschiebung, das wird ja grundsätzlich für die ersten Tage interessant. 1 Stunde voraus sind sie. Also dort ist es jetzt 21.20 Uhr. Ja, das verspricht dann ja am späten Nachmittag eine schöne Unterhaltung zu werden. Ich habe das Glück oder das Pech, also der Grund dafür ist nicht so schön, aber dass ich am Freitag frei habe und dann kann ich mal gucken, ob ich mir da etwas davon anschauen kann am späteren Nachmittag. Ja, also freuen wir uns drauf. Vielleicht die nächsten Etappen, sollen wir vielleicht dann jetzt die zweite und dritte auch noch direkt machen, weil wir können ja jetzt schon sagen, wir werden die nächste Sendung dann mit hoher Wahrscheinlichkeit am kommenden Sonntag aufzeichnen. Und also quasi vor dem ersten Ruhetag und dann lass uns doch jetzt die anderen Etappen auch noch direkt mitmachen.
Jo.
Das ist die Etappe 2, die dann von, wie war es, von Jerusalem, glaube ich, aus, nee, von Haifa.
Von Haifa nach Tel Aviv.
Tel Aviv. Haifa ist, glaube ich, relativ im Norden von Jerusalem, ne? Haifa. Was ich hier geografisch auch noch alles lerne. Haifa Jerusalem. Vielleicht mal so Streckenplaner. Getting from Jerusalem to Haifa. Also. Haifa, Jerusalem. Ja, also man fährt von Haifa nach Jerusalem. Das steht schon mal fest. Ja, das haben sie sich so überlegt. Und das machen sie dann ja auch. Haifa ist ja schon ordentlich im Norden.
Naja, es geht im Prinzip also da immer der Küste entlang, von Nord nach Süd im Prinzip. Also fährt da so eine kleine Schleife ins Landesinnere, streift da Nazareth nicht ganz und dann geht es zurück an die Küste und dann quasi, ja, fast wie an einer Perlenschnur gezogen, nach Tel Aviv rein. Und die Etappe an sich hat jetzt nicht irgendwelche besonderen Schwierigkeiten, was die Topografie angeht. Es gibt eine Bergwertung der vierten Kategorie, kann ich glaube ich gar nicht richtig aussprechen, Chikronjauf. Also denke, da hat man halt einen Berg eingebaut, um dieses Bergtrikot vergeben zu können.
Ja, Tel Aviv ist ja auch so eine sehr pulsierende Stadt. Also ich
hoffe nur, dass... Man sagt ja auch, dass Berlin Israel
ist. Ja, genau. Was wir im Vorgespräch vielleicht schon so kurz haben besprochen, was man vielleicht an dieser Stelle dann auch zumindest mal in den Raum stellen muss, kann, sollte. Wir hoffen natürlich alle und jeder, den Radsport, der Sport im Allgemeinen liebt und auch da mit Herz dabei ist, dass das alles gut geht. Du hattest gesagt, du machst dir weniger Sorgen, das wird schon alles gesichert sein und die wissen schon, wie sie da vorgehen. Ich hoffe, dass dieses Vorgehen und Sicherheitskräfte und wie man da mit der Bevölkerung umgeht, die vielleicht nicht für diesen Event ist, ne? Vielleicht die Palästinenser und. Ich hoffe nur, dass, wie soll man das beschreiben, dass auch, dass da nicht überhart vorgegangen wird, dass aber andererseits für die Sicherheit gesorgt ist. Und ich bin wirklich sehr, 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 angespannt bin ich auch nicht, ne? Aber ich hoffe einfach, dass es gut geht. Ich glaube, das wäre auch für diese Region wirklich eine sehr gute Geschichte, wenn nichts passiert. Oder man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Also es wäre, glaube ich, andersrum für die Region nicht gut, wenn da etwas passiert.
Na klar. Aber man muss auch mal sehen auf der Etappe jetzt, also man fährt halt die ganze Zeit an der Küste lang. Ja, vielleicht kann da irgendwas mit dem Wind passieren. Sicherlich ist es dann auch auf der ersten richtig ausgefahrenen Etappe generell halt bei einer Grand Tour sehr nervös und ja, da kann immer einiges passieren.
Ja, also das definitiv. Und Windkantensituation und wenn es nicht dazu kommt, dann wird es eine klassische Sprinterankunft, behaupte ich einfach mal so. Ne? Und da werden wir gleich dann, wenn wir mal auf die Favoriten eingehen und auch auf die Favoriten für den Sprint, mal gucken, wer die Verdächtigen sein werden. Ich habe übrigens gesehen, dass der Stage-Start für das Zeitfahren um 13.50 Uhr ist, deren Zeit. Das wäre also 12.50 Uhr unserer Zeit. Das würde ja bedeuten, dass sie schon relativ früh durch sind.
Ja, tatsächlich. Also,
Also doch nichts mit meinem schönen Abendprogramm. Ach, hier ist noch eine Zeittabelle. Also die rechnen mit einer Fahrzeit von unter 10 Minuten offensichtlich. Aber es ist noch keine... Mit wie viel Abstand starten die immer so? Am Anfang eine Minute wahrscheinlich, ne? Und dann später zwei.
Ja.
Also dann kann man also davon ausgehen, dass das maximal 5 Stunden dauert. Das heißt, wenn die das hatte ich eben gesagt. 14 Uhr anfangen? Ja, 19 Uhr, aber doch, das ist ja dann doch noch akzeptabel. Also was heißt akzeptabel?
Ja, also die zweite Etappe geht jetzt, also ist mit einer Zielankunft geplant zwischen 17.38 Uhr und 17.58 Uhr.
Okay, ja, das ist dann also die typische, also so für uns dann 5 Uhr Zeit ungefähr, ein bisschen früher.
Ja. Je nachdem, wie schnell die Fahrer sind.
Ja, ja, klar. Ne, Rückenwind, es wird, ne, also die Winde, wie du schon eben sagtest, die werden ja mit Sicherheit eine große Rolle da spielen, bei dieser Etappe komplett am Meer entlang. Und danach kommt dann auch schon, also ich finde es immer noch krass, dieser logistische Aufwand, das ganze Zeugs daran zu schaffen. Also du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, dass die Fahrer, dass die Teams jetzt schon so zeigen, was sie da an Zeug ran schaffen und so weiter und so fort. Und das dann nur für diese 3 Tage.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den Teams da ist, aber ja, ob man da jetzt alles rüber schafft oder... Ja, muss man halt sehen. Also aber bei einem Start auf Sizilien oder zum Beispiel im letzten Jahr, wie wir es hatten, auf Sardinien war es ja ähnlich. Also von daher kennen die sich damit schon aus.
Ja, ja, total. Ne? Aber zum Beispiel jetzt wird die Frage sein, wird man überhaupt die Zeitfahrräder mitnehmen?
Ja, natürlich. Also,
meinst du für die 10 Kilometer in diesem engen Kurs?
Ja, klar, bei einer Grand Tour, da geht es um jede Sekunde, also zumindest okay. Bei den Kapitänen. Also da wird jetzt keiner mit einem normalen Straßenrad am Start stehen.
Ah, warte mal ab.
Das habe ich zwar schon mal sogar bei einer Zeitfahr-WM gesehen, aber es war irgendwie ein Fahrer aus Äthiopien oder so, der halt da auch nur gestartet ist, weil er im UCI-Ranking irgendwo einen Platz belegt hat.
Und da war das nicht der eine Fahrer, der was war das denn? Das war doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Auch aus einem afrikanischen Land oder so etwas, der noch gefragt hat, soll ich es machen?
Kann sein, ja.
Der hat dann noch, nämlich dann hat Rafa damals ein Trikot oder sein Trikot irgendwie dann rausgebracht. Rafa Time Trial aus Namibia. Kann das sein? Namibia. Naja, irgendein Hörer. Dan Craven war das. Genau. Und der hatte nämlich auch kein Zeitfahrtrikot sozusagen.
Nee, da meinte ich noch einen anderen Fahrer jetzt.
Okay. Dann war das aber Dan Craven, das war Celebrating Dan from Nam. Genau, das oder war das beim Olympischen Spielen? Nee, das war bei den Olympischen Spielen. Rio's Accidental Hero. Schicke ich dir mal den Link. Er sieht ein bisschen aus wie ein Arbeitskollege von mir.
Ja, den Fahrer kenne ich also.
Ach so, okay, den kennst du. Ach so, mir war der vorher und nachher nicht
mehr. Der war ja auch lange Zeit beim Team Europcar und ja.
Okay, okay. Naja, nun gut. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema der ganzen Geschichte hier.
Ja, die dritte Etappe ist eigentlich so die interessanteste Etappe von denen in Israel, weil es geht ins Landesinnere von Beersheba nach
Eilat.
Nach Eilat. Es sind so 229 Kilometer. Ist jetzt ein bisschen kopierter als die vorige Etappe und es geht durch die Wüste Negev. Also man fährt da wirklich durch so eine richtige Wüste durch und da können halt die Temperaturen, habe ich jetzt gelesen, bis zu 40 Grad werden. Und ich weiß nicht, wie das jetzt da zum Beispiel auch mit dem Wind ist, weil wir haben ja gesehen, bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren, da hat der Wind eine entscheidende Rolle gespielt. Also es könnte schon sein, dass da jetzt schon einiges passieren könnte.
Also definitiv ein Tag für die aufmerksamen Fahrer oder an anderen Worten, anders gesprochen, ein Tag, wo schon, ja, wenn man vorne eine Rolle spielen will, wenn man ums Podium mitfahren will, man wirklich, wirklich von Anfang an aufmerksam sein muss. Weil wenn an diesem Tag jetzt ein Nordwind kommt, ne, der wirklich stark bläst und man verliert, irgendwie ist es ja auch kein, es ist jetzt nicht ein Ardennen-Klassiker, ne, aber es geht ja schon mal immer so ein bisschen auf und ab und ich weiß auch nicht, wie die, klingt blöd, aber wie die Sicht da ist. Ne? Also so im Sinne von
das ist es ja immer und du hast halt auch eine hohe Defektgefahr immer, weil wenn du durch die Wüste fährst, hast du ja ganz oft auch ganz viel Sand und Dreck auf der Strecke und wir wissen ja, wie schnell diese Profi-Räder kaputt gehen.
Ja, deswegen wird das eine sehr interessante Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, dass an dem Tag vielleicht schon der ein oder andere seine Pläne oder seine Träume dann neu sortieren muss. Und auch da wieder, ne, darauf hingewiesen, es sind nur noch 8 Fahrer pro Team. Ne, das heißt, wenn sich da 2, 3 Teams zusammenspannen und sagen, heute fahren wir mal den Froome aus den Socken, dann kann das schon schwer werden. Also das ist auch das Interessante.
Klar, also wenn da die belgischen Teams richtig Lust bekommen, dann könnte das schon ein schnelles Rennen werden.
Das klingt so, als hätten die Belgier eh keine Chance auf irgendwas. Und dass sie sagen, so, wenn wir eh schon nichts gewinnen, wenn wir nichts zu gewinnen haben, dann wollen wir wenigstens hier ein bisschen Spaß haben. So klingt das ein bisschen. Aber ja, warum nicht? Ne? Also ich bin ja ein großer Freund davon. Und so ganz von der Hand zu weisen, ne, Windgeschichte und so weiter, das jetzt im belgischen Klassiker zu so auf eine Stufe zu stellen, ist vielleicht gar nicht so falsch, obwohl das Wetter komplett anderes ist, aber von den Anforderungen an diese Etappe.
Na gut, man muss ja auch sagen, man fährt da immerhin, also wenn ich es jetzt richtig sehe, auf 840 Meter rauf und es ist ja schon eine gewisse Höhe und die verliert man dann sukzessive dann wieder bis ins Ziel, wo man dann auf 27 Metern über Meer ankommt.
Ja, Also, es wird spannend und gehört auch zu den Etappen, wo ich sage, da gucken wir mal, was da an dem Tag so alles los ist. Also kann interessant werden, kann spannend werden. Und dann gilt es Koffer packen und dann geht es zurück nach Italien schon. Um dann, vielleicht machen wir die nächste, also da wir ja dann am, das war so die Zusammenfassung der ersten drei Etappentage, dann kommt ja die, hoffentlich unsere Sendung. Und ich würde sagen, dann machen wir den Rest der ganzen, der ganzen Geschichte jetzt so ein bisschen oberflächlicher sozusagen. Also so im Großen die Route.
Ja.
Ja.
Kommen wir.
Dann wird angefangen beim, dann geht es Richtung Ätna sozusagen.
Genau, der Ätna in diesem Jahr von einer anderen Seite gefahren als im letzten Jahr, wo dann doch der Wind vieles neutralisiert hat. Und das ist so, dann verlässt man Sizilien wieder, macht dann so eine Schleife, Süditalien, Praia Amare, gab es auch schon mal eine Etappenankunft, sehr schöner Ort.
Darf ich kurz was sagen? Nur weil ich auch einmal in unserer Podcast-Geschichte hier mit lokalem Wissen glänzen kann. Die Etappe, ich glaube 7 oder 8, die unten in Süditalien, du sagst Praia Amare, ich glaube die Etappe davor startet in Pizzo.
Die zum Ätna?
Nee, war die zum Ätna? Startet die in Pizzo?
Nee, in Caltanissetta.
Ja, warte mal, welche war das denn? Ich glaube, die Etappe 7, ich habe es doch in meinem Kalender stehen.
In Pizzo, ja, das ist die Etappe Praia Amare.
Okay. In Pizzo war ich nämlich. Endlich kann ich auch mal sowas sagen. Da war ich nämlich schon. Ich glaube, im vergangenen Jahr, vergangenen Mai. Da war nämlich der Giro gerade weg oder gerade da durchgefahren und ich war eine Woche zu spät.
Perfektes Timing.
Ja, genau. Perfektes Timing. Aber diesmal ist der Starter noch in Pizzo und ein schönes kleines Nestchen. Wenn ihr zum Strand wollt, müsst ihr nicht durch die Stadt fahren, sondern hinten, also vorher schon von der Nationalstraße runter und dann immer weiter. Aber wenn ihr einen Strand sucht und seid in Pizzo, dann einfach mal kurz melden. Fiel mir jetzt nur gerade ein, weil es gerade zu besprechen war. Genau, und dann geht es, wie du auch schon gesagt hast, an der Küste entlang Richtung Norden.
Ja, und dann so die ersten beiden halbwegs schwierigen Bergetappen, Monte Vergine, ein Klassiker, und dann halt hoch zum Gran Sasso. Der Gran Sasso an sich auf über 2100 Metern Anstieg von 27 Kilometern. Und da, das wird so der erste, mit dem Ätna zusammen, der erste richtige Selektionsfaktor. Ja, und dann kommen ein paar Überführungsetappen oder
das sind dann jetzt
vielleicht auch.
Um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, befinden wir uns jetzt, also wir sind mit Etappe 9, sage ich mal, in Mittelitalien angekommen. Etappe 10, 11, 12, 13, das werden dann danach die Überführungsetappen so ungefähr sein.
Genau, und da ist dann vielleicht auch mal die Chance für eine Gruppe durchzukommen und wir sind dann halt in Mittelitalien. Und es geht immer weiter in Richtung Norden, Imola, und dann kommen wir in der Etappe 14, wo der Giro dann schon recht weit fortgeschritten ist, zum Zoncolan. Mhm. Sicherlich haben sich viele diesen Tag ganz fett angestrichen im Kalender, weil der Zoncolan gilt ja als der schwierigste Berg im Profiradsport und da wird sicherlich schon einiges gerichtet werden und danach kommt noch eine Etappe, das ist so auch so, ja, ist eigentlich auch recht schwer mit dreimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie nach Zapada, bevor dann das Zeitfahren auf dem Programm steht.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, vor der Zoncolan-Etappe, die Etappen, ich sag mal, die zwei Etappen direkt davor sind auch so relativ ruhige Etappen, das sind wahrscheinlich die Etappen, wo die sich irgendwelche Ausreißer schon mal Sprinter.
Ja, die Etappe direkt davor ist was für die Sprinter.
Ja, und die davor hat ja doch so einen kleineren Anstieg hinten. Würde ich mich nicht wundern, wenn nach Imola ein Ausreißer seine Chance sucht. Auf jeden Fall die Gesamtklassementfahrer werden Etappe 12, 13 die Beine hochnehmen, denke ich. Ne? Weil die wissen, am 14. Also ich rede jetzt immer am 14., ne? Das ist natürlich die 14. Etappe gemeint, dass auf Etappe 14 dann der Hammer steht. und Etappe 15 dann auch nochmal, ne? Das ist wie so ein, wie so bei nach einer Berg über, ne? Während so ein Pass, wenn man so den dritten, vierten Berg an einem Tag überfährt, ne? Und es kommt aber noch einer, genauso am Zonkular, ne? Du atmest an dem Abend durch, aber am nächsten Tag geht's ja auch nicht ohne Spaß weiter.
Nee, also es ist halt auch so, also man ist ja auch in der Gegend um Cortina d'Ampezzo unterwegs und fährt da auch den Passo Tre Croci beispielsweise nicht hoch zu den drei Zinnen, aber es ist auf jeden Fall auch noch eine brettschwere Etappe. Also du darfst da am Zonkolan nicht zu viel raushauen.
Mhm. Dann danach Einzelzeit fahren? Auch eine Geschichte.
Ja, Einzelzeitfahren über 34 Kilometer und werden es gleich noch ansprechen, wir haben ja zwei Spezialisten dabei, also von den Rundfahrtenfahrern, zwei sehr, sehr gute Zeitfahrer. Wenn die da ein bisschen in Schieflage vorher geraten sind, werden die sicher versuchen, das da wieder zu richten.
Dann geht es direkt, ne, also die, ich sag mal von der letzten Woche oder von den letzten 5 Tagen, weiß nicht, welchen ich, also den letzten würde ich vielleicht noch schaffen. Ne, das langsame Rollen nach Rom, aber die Tage davor, insbesondere die 3 Tage davor, da möchte ich jetzt nicht in der Haut der Profis stecken. Ne, die Etappe nach zum Riva del Garda startend und nach Iseo, das wird dann, ist so die Gegend oben um Gardasee wahrscheinlich dann, oder? Ist das da?
Ja, genau, es startet am Gardasee und endet dann in der Nähe von Brescia.
Ja, also das, ne, finde ich noch, könnte ich mir vielleicht auch noch zutrauen, aber alles, was danach kommt, ist einfach nur knüppelhart.
Na gut, dann eine Bergankunft, Prato Nervoso. Prato Nervoso kennt man ja von der Tour de France, mir immer noch so in Erinnerung geblieben, diese Bergankunft 2008, als Gerrans da gewonnen hat bei der Tour. Ja, ist jetzt natürlich eine flache Anfahrt und dann ein Berg zum Schluss, aber danach wird es dann wirklich, ja, bretthart, also die Etappe nach Bardonecchia, wenn man sich das anguckt, das sieht man gar nicht auf den ersten Blick, aber in der Mitte der Finestre mit drin und es ist eigentlich ja so einer der schwierigsten Berge des Giro und der kommt als sozusagen zweiter Berg erst, danach kommt noch der Anstieg nach Sestriere und dann noch ein richtig schweres Ding zur Bergankunft nach Bardonecchia.
Darf ich dich was fragen? Auf der Seite des Giros gibt es ja diesen Road Overview. Ich werde den an der also Shownotes werden heute, entschuldige ich mich jetzt schon für, ein bisschen spärlich sein, weil wir über nicht so viel sprechen und im Prinzip sind ein paar Links vom Giro schon das Ausreichende. Ich habe dir den Link mal geschickt, gerade schnell. Und da wüsste ich gerne, ob du etwas weißt. Und zwar, wenn ich mir diese Grafik anschaue, die dort gegeben wird, ne?
Aha.
Siehst du sie?
Ja.
Ne, es ist so eine Runde, also für die Hörer, jetzt ist natürlich blöd, über was zu sprechen, was ihr nicht seht, aber es ist eine Runde, also wie ich finde, sehr schön gemachte Grafik, die rund ist und wo man sich die einzelnen Etappen so oben als Höhenprofil vorstellt, also wie als wenn man den ganzen Giro am Stück fahren würde, ein Höhenprofil. Habe ich auch auf dem ersten Moment gar nicht erkannt oder nicht gerafft, um ehrlich zu sein. Und da sind so Sterne unten drin.
Ja, natürlich nach der Schwierigkeit der Etappen.
Gut, das wollte ich nur von dir bestätigt haben, dass das nicht irgendwelche User-Votes sind, wie schwer die Etappe ist, das wollte ich nur bestätigt
Nein, die haben. Sind natürlich alle klassifiziert nach Schwierigkeitsgrad. Also du siehst natürlich, die Etappen in Israel haben einen und 3 Sterne nur.
Das werde ich nochmal aufgreifen zu einem späteren Zeitpunkt, das ist etwas, was ich nachpflegen werde. Das war mir nicht, also ich habe diese Grafik mir noch nicht so genau angeschaut und jetzt wird einiges klarer. Sozusagen.
Ja, klar. Also du kannst ja sehen, diese Etappen, die wir gerade angesprochen haben, die Prato-Nervoso-Etappe hat 4 Sterne und die beiden danach 5 Sterne.
Ja, das ist ja auf der Seite der einzelnen Etappen sind diese Sterne auch angegeben, aber dann siehst du so eine Etappe und dann ist da ein Stern. Und dann denkst du so, okay. Und dann bei der nächsten Etappe ist dann halt nochmal ein Stern. Und dann dachte ich mir immer die ganze Zeit so, sind das so Bewertungen? Also wie man so als User irgendwie die Etappe findet oder so und das ist der Durchschnitt. Aber wenn man das so im Gesamtkontext dieser Grafik sieht und wie andere Etappen bewertet sind, dann wird vieles klarer oder dann versteht man es eher. Und das fand ich jetzt sehr erhellend. Also vielleicht habt ihr alle, die euch das jetzt anguckt, das sofort verstanden. Aber ihr seid ja auch klüger. Deswegen fragen wir euch ja auch die Sachen. Oder ich, klüger als ich auf jeden Fall. Schön. Das freut mich doch sehr.
Ja, um nochmal vielleicht auf diese Etappe nach Bardonecchia zurückzukommen. Also für mich die Schlüsseletappe des Giro, die kann Also da kann man den Giro wirklich gewinnen. Wir sagen ja oft, man kann den Giro vielleicht da verlieren, aber da kann man ihn auch gewinnen, weil es gibt da viele, viele taktische Szenarien und dieser Colle delle Finestre ist schon oft Schauplatz gewesen der Giro-Entscheidung. Zuletzt 2015 können sich viele vielleicht noch daran erinnern, als Astana es da taktisch verspielt hat, Contador den Giro-Sieg abzunehmen oder aber auch im Jahr 2005, als die Luca und Simoni fast noch Savoldelli aus dem rosa Trikot gefahren hätten.
Und das ist auch dann die Klimakopie, also der
Ja,
höchste
aber
Punkt.
erstaunlich in diesem Jahr höchster Punkt, also Chimacopi, Colle delle Finestre, 2178 Meter. Und das sagt natürlich auch aus, oder Giro-Kenner wissen, da fehlt dieser Dolomiten-Klassiker. Weil wenn ich alleine gucke, beispielsweise Jao, Pordoi, die sind ja, glaube ich, alle schon höher.
Auch mir wird's reichen. Du bist den Finestre auch gefahren, oder?
Nee, leider noch nicht. Also für viele, die den Berg nicht kennen, der ist halt oben. Ich glaube, die letzten 8 Kilometer sind halt auf einer Schotterstrecke.
Ja. Ich hatte in Erinnerung, dass du den schon gefahren bist, warum auch immer ich auf dieses schmale Brett gekommen bin. Ja, also das ist so ein Tag, den würde ich mir jetzt als Sprinter oder Helfer denken, puh, ja, mal gucken, wie wir es schaffen, so, ne? Also wirklich kein Zuckerschlecken. Aber mein Gott, das sind Profis und die wissen schon, was sie da tun werden. Und das ist dann auf der Etappe Nummer 19, wenn ich das richtig
Ja,
hier
und diese
sehe.
letzten drei Etappen sind, also diese letzten drei schweren Etappen vor der letzten Etappe sind ja alle in der Gegend rund um Turin. Also man hat sich da in diesem Jahr sozusagen die westlichen italienischen Alpen ausgesucht, um da die Entscheidung des Giro auszufechten und nicht wie sonst oft die Dolomiten.
Und auch für die Fahrer finde ich immer dann einigermaßen angenehm, wenn die Überführungen und ne, wenn man in einem Gebiet sozusagen bleiben kann und nicht noch lange Transfers hat und lange Fahrten dann nach der Etappe. Ja, das ist ja auch immer eine Anstrengung. Ja, und dann sind wir schon, wären wir jetzt theoretisch schon bei der
Sind wir
französischen
schon in Rom, ja? Viele
Tour
Wege
de
führen nach Rom, auch der Giro.
Romandie. Nicht immer, nicht immer. Es war
Nee,
auch.
klar, nicht immer. Also in diesem Jahr hat man wieder Rom als Ziel da ausgewählt und sonst ist man ja auch oft in Mailand. 2013 war man beispielsweise in Brescia. Also ist ja nicht wie bei der Tour de France, dass es immer auf den Champs-Élysées, wo es da immer auf den Champs-Élysées endet, dass man da so eine traditionelle Zielgeraden hat.
Aber das wird dann auch definitiv eine Sprintankunft. Also nicht mehr wie auch sonst beim Giro gerne mal ein Zeitfahren am Ende oder so etwas. Zielankunft in
Wobei
Rom.
man bei der Tour de France jetzt, glaube ich, auch wieder überlegt, vielleicht da mal ein Zeitfahren zum Schluss zu machen.
Ach echt? Ja, meinen Segen haben sie. Obwohl ich finde das einfach, ich weiß, dass wir da
Da haben wir
grundsätzlich
ja schon mal lange
komplett
drüber
andere
diskutiert,
Meinung
ja.
sind.
Ja.
Dass du und der Chris, glaube ich, beide immer gesagt haben, Kampf bis zum letzten Tag, bis zum letzten Meter, unverdammt nochmal. Und ich das immer noch denke, das ist auch irgendwie eine Belohnung für die Fahrer, die es geschafft
Nicht nur
haben.
Champagner saufen, ja.
Ja, mir wurde schon von solchen Festivitäten zugetragen, dass es hoch hergeht und dass da. Also ich glaube, also die Etappe, also die benutzen die Etappe wahrscheinlich nicht zum Trinken, aber ich finde es auch einfach eine Belohnung und ich finde das nicht tragisch, dass da nicht mehr auf Radau gefahren wird und dass die Sprinter nochmal eine Möglichkeit bekommen. Ich meine, was wäre Robert Förster gewesen ohne seinen Sieg in Mailand damals? Also man weiß doch über Frösi nichts mehr, also ich zumindest nicht so viel, außer der Marc Kleeberger, die letzte Giro-Etappe gewonnen hat.
Ja, und die Sprinter brauchen ja auch einen Anreiz, um sich da über die Berge zu quälen, weil ansonsten könnten
Genau.
sie ja sagen, wenn da noch ein Zeitfahren ist, dann steige ich schon vor den Bergen aus.
Ja. Insofern, oder wie man auch, ich mache den Cipollini, ne, sagt in Italien. Nee, ich finde das eine schöne Sache. Also, da werden wir nicht mehr zueinander, wie sagt man im Englischen, we agree to disagree, in der Hinsicht.
Da werden wir das Heu nicht auf derselben Bühne haben, ja.
Was? Da werden wir das Bein nicht auf derselben Bühne
Das
haben?
Heu nicht auf derselben Bühne haben, ja.
Habe ich noch nie gehört, den Ausdruck.
Ah.
Ja, naja, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Also, ne, sehr gerne neue Sachen, solche so neuen Sachen. Ich sehe gerade, dass meine Tastaturbeleuchtung so super hell ist. Deswegen sehe ich nichts. Ja, das ist der Parcours. Wie ich finde, ein schöner, ein ausgewogener Parcours mit Sicherheit einigen Highlights, auf die wir uns freuen können, die wir versuchen, so weit wie möglich und so gut wie möglich für euch in kleinen Häppchen aufzubereiten jeweils, dass die Abstände nicht zu groß werden, dass wir euch aber auch nicht jeden Tag mit einer Sendung auf den Nerv gehen. Und kommen jetzt mal in erster Linie noch zu den Favoriten für den ersten Tag und für die Rundfahrt als Ganzen. Vielleicht nochmal zu den deutschen Teams auch, was da ansteht. Fangen wir mal mit Etappe Nummer 1 an. Wer macht das denn bei diesem Zeitfahren? Finde ich unfassbar schwer. Also sieht so aus wie den üblichen Verdächtigen.
Ja gut, also Ron, ich denke, Dennis, da wird jetzt keiner von den Sprintern vorne mit reinhalten, weil es zum einen zu schwierig ist und zum anderen auch für den Sprinter so zu lang ist. Und ja. Ich denke da schon an so einen Fahrer wie Rowan Dennis oder beispielsweise Joos van Empen oder vielleicht auch Tom Dumoulin oder Chris Froome.
Tony Martin?
Es ist eine schwierige Frage, weil bei Tony Martin kann ich momentan seinen Formstand überhaupt nicht einschätzen. Also ist jetzt, glaube ich, auch seit Paris-Roubaix, seit seinem Sturz, da kein Rennen mehr gefahren. Und ja, vielleicht überrascht er uns da, aber ja, muss man sehen. Also ich halte ihn nicht für einen der Favoriten.
Ich auch nicht, aber andererseits, an einem guten Tag kann er ja auf einer 10-Kilometer-Distanz immer noch einiges raushauen. Ich meine, er hat den Motor, der vielleicht auch erst später anspringt, aber vielleicht auch ohne Druck, vielleicht gelingt da mal mehr. Ne? Also in
generell stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt Tony Martin beim Giro?
Sich warm fahren
für die Tour. Was will er da?
Sich warm fahren für die Tour.
Ja, also ich sehe ihn eher in so einer Baroudeursrolle, also dass er halt versucht, Etappen abzuschießen.
Mhm. Ja, also kann ja gut sein, aber das würde ja nicht dem widersprechen, was ich gesagt habe, ein gutes Training für die Tour zu fahren. Ne? Also vielleicht steigt er auch irgendwann aus am Ende.
Würde ja Sinn machen für ihn, da vor diesen letzten drei Sperretappen dann irgendwo rauszunehmen und gerade diese Etappen in Mittelitalien, wo wir da jetzt drüber gesprochen haben, die sind ja eigentlich prädestiniert für ihn.
Mhm. Also kann ich mir auch gut durchaus vorstellen. Und ein Rennen ist ja auch immer ein gutes Training. Also, ja, also so ein, das sagt man ja auch nicht ohne Grund, ne, im Rennen trainieren. Das klingt für mich vernünftig. Insofern bin ich jetzt erstmal gespannt. Und also ich glaube auch nicht, dass er an dem Tag irgendwie da auf dem Podium stehen wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber naja, zumindest irgendwie so eine Top-10-Platzierung halte ich ihn da schon für machbar. Für ihn.
Ja.
Aber ich würde auch sagen, Ron Dennis, ich bin gespannt auf einen Tom Dumoulin, der ja mit Sicherheit jemand wäre, der bei einem Zeitfahren dieser Länge eine Rolle spielen könnte. Ist nur die Frage, ne, wie ich eben meinte, Valverde-Prinzip, ne, also wie viel Risiko will, muss, kann, soll er gehen in so einer Situation?
Finde ich. Ja, spannend. Aber selbst wenn er nicht so viel Risiko geht, wird er sicherlich weit mit vorne landen.
Ja, aber, ne, also.
Ja, gut, es gibt natürlich beim Team Katjuscha jetzt auch noch einen Fahrer, beispielsweise wie ein Alex Dowsett, der früher sowas auch gut konnte.
Ja, das stimmt. Ach, das also je länger ich jetzt drüber spreche oder umso größer wird doch meine Vorfreude irgendwie. Also Etappe 1, wenn du einen Fahrer aussuchen möchtest, wen würdest du nehmen? Ich würde Ron Dennis nehmen.
Dem würde ich mich anschließen, ja.
Gut, na, das ist doch mal was. Also Ron Dennis gewinnt die erste Etappe. Zweite, dritte Etappe würden wir da auch mal uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Es wird mit Sicherheit einer der Sprinter werden und da können wir auch direkt mal auf die Sprinter dann zu sprechen kommen sozusagen.
Ja, generell ist halt bei diesem Giro so, wir haben einfach ein Sprinter-Lack. Also es gibt wenige richtig, also von den Weltklasse-Sprintern sind weniger am Start. Also wir haben keinen Marcel Kittel, wir haben keinen Fernando Gaviria, keinen Mark Cavendish, keinen André Greipel, keinen Peter Sagan. Mit dabei sind natürlich schon richtig gute Sprinter, wie beispielsweise ein Elia Viviani, den ich da auch für den Sprint-Favoriten schlechthin eigentlich halte, weil der hat zum einen eine Mannschaft, die eigentlich ja voll für ihn fahren kann, also die haben jetzt keinen fürs Klassement dabei, Quickstep Floors. Und gerade auch auf so einer Etappe, wo jetzt der Wind, was wir vorhin gesagt haben, eine Rolle spielen könnte, ist diese Mannschaft natürlich prädestiniert dafür, ihn zum Sieg zu führen.
Ja, die können es wie keine andere. Sehe ich auch so. Also Viviani, vielleicht noch Sam Bennett.
Ist auch ein sehr schneller Sprinter, ja, muss man jetzt sehen. Also ich glaube, er war gestern auch in Frankfurt am Start noch, wie er sich davon erholt, aber ja, die Form war jetzt nicht so überragend, aber kann natürlich
sein,
aber
das wäre jetzt zum Beispiel einer, der mir noch einfallen würde, ne? Also so, wen haben wir denn sonst noch da überhaupt an Jungs, die unterwegs sind? Ich gucke mir gerade hier so ein bisschen die Mannschaften an. Van Poppel?
Genau, Van Poppel ist auch noch ein ganz, ganz schneller Sprinter, aber beispielsweise Dylan Groenewegen ist jetzt auch nicht am Start, was ich jetzt vielleicht gedacht hätte vom Team Lotto NL Jumbo. Die haben halt auch keinen so richtig superschnellen Mann dabei. Ja, und viele Teams sind halt einfach auch auf die Gesamtwertung ausgerichtet.
Aber das, ich finde das andererseits ja auch gut und schön, weil das gibt halt auch so die Möglichkeiten, junge Sprinter, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat, die man gar nicht, ich will nicht sagen nicht kennt, aber die haben jetzt nicht so geläufig sind, dass die vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit haben, sich da aus den Schatten ihrer sonstigen Kapitäne zu spielen.
Wen wir natürlich noch nennen müssen, ist vom Team Education First Sascha Modolo.
Ah ja, genau.
Auch noch ganz, ganz schneller Sprinter, der da auch noch mit dabei ist. Also, ja. Ich denke eher, dass die Italiener da die erste Geige spielen werden im Sprint. Ja, Nicolo Bonifazio ist natürlich auch noch ein schneller Mann, beispielsweise.
Ja, also da hört es bei mir dann auch, muss ich ehrlich gestehen, langsam mit den mir bekannten Namen auf. Ne? Also da, ich kenne auch den Bonifatius Segen, aber nicht.
Ja, aber schade, dass so wenige Sprinter auch von den jungen Aufstrebenden das vielleicht so erkannt haben, dass sie jetzt beim Giro da eher weniger Top-Sprinter dabei sind, wo man sich dann ein bisschen ins Rampenlicht fahren könnte. Also ist man, also ich finde es ein bisschen negativ eher.
Ja, genau. Aber vielleicht sind das auch einfach alles noch Leute, vielleicht sehen wir da jetzt den großen neuen Sprintstar, von dem wir noch gar nichts wissen oder den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Der uns dann groß überraschen wird. Ne? Also wer war es nochmal? War nicht Lukas Pöstlberger? Ich gehe auch gerade zu den Teams so ein bisschen durch. War das nicht der Fahrer, der auch durch diese Ruckaktion mal abgehauen ist?
Letztes Jahr beim Giro auf der ersten Etappe, ja.
Genau. Ne, vielleicht gibt es auch so eine Aktion an so einem Tag, ne? Also das, wo so ein anderer junger Fahrer im anderen Stil so eine Aktion macht, ne? Also,
ja gut,
so,
du hast halt, also die größte Verantwortung wird natürlich wieder bei Quickstep liegen, also
ja, klar. An den ersten Tagen auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann man auch, also die zweite Etappe wird vielleicht ähnlich, nicht unbedingt identisch sein, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das unter normalen Umständen, wenn jetzt nicht irgendwie was Besonderes passiert im Sinne von eine Gruppe von Ausreißern, die es irgendwie schafft, sich da wirklich rauszulösen, wird das ja auch eine Sprintankunft geben. Und da gilt eigentlich alles, was wir jetzt für die zweite Etappe gesagt haben, genauso, oder? Kann man.
Ja.
Ne? Also es sei denn, irgendwas nicht sehr Außergewöhnliches, aber etwas Unvorhergesehenes passiert. Das wären so die Einschätzungen der ersten drei Etappen. Ich denke mal, die Etappen danach werden wir dann genauer immer durchgehen, wenn wir unsere Sendung haben. Sollen wir dann jetzt noch mal direkt so die deutschen Teams machen oder sollen wir erstmal die Favoriten auf den Gesamtsieg machen? Lass uns doch mal das, ja?
Ja, machen wir erstmal, würde ich sagen, die deutschen Teams noch, ja.
Damit, dass wir da so ein bisschen. Team Sunweb haben wir eben schon relativ ausführlich angesprochen.
Klar, alles ausgelegt auf die Titelverteidigung von Tom Dumoulin.
Ja.
Also man hat Dumoulin, Roy Körbers, Chad Hager, Chris Hamilton, Lennart Hofstede, Sam Omen, Laurens Terdam und Louis Verwaake dabei. Und davon, ja, also Sam Omen, Laurens Terdam, Chad Hager. Und das sind eigentlich so die Leute, die dann im Gebirge helfen sollen und das unter normalen Umständen auch können. Ja. Und der Rest ist so ein bisschen, ja, die Bodyguard-Truppe.
Ja. Besser hätte ich es eh nicht zusammenfassen können, selbst wenn ich zwei Tage drüber nachgedacht hätte. Aber so ist es, ne? Also Tom Dumoulin ist einfach schwebt über alles seine Titelverteidigung für dieses Team. Dem ist alles untergeordnet und das ist ja auch richtig so. Vielleicht machen wir am Ende nochmal immer wieder Sieger der Herzen und Favorit. Also deswegen sage ich jetzt dazu nichts. Team Bora, das andere deutsche Team. David Formolo, wie heißt das? Cesar Benedetti, Sam Bennett, schon eben erwähnt, Felix Großschartner, Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann, Lukas Pöstlberger, der gerade eben auch schon erwähnt, und Patrick Konrad.
Ich weiß ja nicht, welche Startliste du hast, aber bei mir.
Die offizielle vom Giro d'Italia.
Ah, okay.
Hat sich noch etwas
aber soweit gegeben? Ich weiß, wird zum Beispiel Pöstlberger nicht starten. Also bei mir stehen jetzt Formolo, Benedetti, Bennett,
welche Startliste hast du denn? Da will ich jetzt hier aber mal nachschauen. Komisch. Also ich habe die offizielle Giro d'Italia-Liste natürlich. Also hinter allem, was wir jetzt sagen, stehen mächtige Fragezeichen, die wir gerade feststellen.
Naja, ich schau mal geschwind auf der Seite der Mannschaft.
Ja, das scheint mir dann aber auch angebracht zu sein, dass wir da mal nochmal nachgucken.
Also,
wo sind denn die Unterschiede?
Am Start sind Benedetti, Großschartner, Schillinger, Bennett, Konrad, Selig, Formolo und Pfingsten.
Was machen die Seite von der Giro für Mannschaft denn? Also nochmal bitte, ja? Also Formolo ist dabei.
Mhm.
Benedetti ist dabei.
Ja.
Bennett ist dabei.
Mhm.
Großschartner ist dabei.
Mhm.
Konrad ist dabei.
Ja.
Schwarzmann ist dabei.
Nein.
Selig ist dabei.
Ja.
Das sind ja 2 von 8 Fahrern falsch und Pöstlberger ist nicht dabei, hast du ja gerade gesagt, ne?
Genau, dafür ist Schillinger dabei.
2 von 8 Fahrern stimmen nicht. Mann. Wie soll man so arbeiten? Also, ich mache jetzt hiermit offiziell die Giro-Seite zu und schaue erst wieder rein, wenn es nötig ist. Also, Formolo, Bennett, Benedetti, Bennett, Groß, Schartner, Konrad, Pfingsten, Selig und Schillinger.
Mhm.
Dann macht meine Aussage von eben, dass so ein Pöstlberger nochmal abhaut, ja auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn er gar nicht da ist. Fällt mir gerade auf. Ne? Also aber als Beispiel natürlich gut, aber ja, nun denn. Also, was erwartest du vom, also wird das so, wie du es eben beschrieben hast, so ein Sammeln von Etappen vielleicht siegen? Oder was ist deren Auftrag?
Ja, zum einen ist natürlich ein Fahrer wie Davide Formolo auch für die Gesamtwertung sehr interessant, der ein Top-10-Ergebnis erreichen könnte. Ja, unterstützt von Felix Großschartner und Patrick Konrad, die selbst auch im Gesamtklassement, wenn alles gut läuft, Ambitionen hegen könnten. Und ansonsten, na gut, mit Sam Bennett hat man einen ja, schnellen Sprinter dabei noch. Und man muss halt sehen, wie jetzt dann die ersten Bergetappen vielleicht laufen und dementsprechend dann auch die Taktik dementsprechend vielleicht auf Etappensiege anpassen. Wenn es nicht so läuft, wenn es halt gut läuft, hat man halt einen Mann wie Formolo, für den man fahren kann.
Ja. Also so ein bisschen, wir schmeißen jetzt mal alles hier in den Topf und gucken mal, was nach 2-3 Tagen rauskommt und entscheiden dann. Also Formula auch wirklich ein gar nicht so schlechtes Jahr, ne? Also wenn man sich jetzt so anschaut, Lüttich Bastogne Lüttich, 7. Tirreno Adriatico, 7. in der Gesamtwertung und mit 25 ist er ja noch ein ganz junger Knabe eigentlich. Nicht ganz jung, aber schon.
Naja klar, er war schon 2014 bei der italienischen Meisterschaft 2. Also das ist ein klasse Rennfahrer.
Ja, also wäre auch so eine schöne, ja, so eine Top-10-Platzierung, Top 5, das wäre immer was Feines für die. Wo ist das nächste? Sagen wir, Team Alpecin, ist das noch ein deutsches Team oder ist das jetzt als Schweizer Team?
Doch, Katjuscha Alpecin, ja, kann man schon so.
Deutsches Team, Schweizer Team, russisches Team. Nehmen wir es einfach mal jetzt in unsere Team, an deutschen Teams mit auf, nur damit der Vollständigkeit halber, oder damit wir darüber gesprochen haben. Wo ist es denn? Hier unten ist es. Ja, Alex Dowsett, Toni Martin. Für ein deutsches Team relativ wenig Deutsche dabei, muss ich mal sagen.
Ja gut, also diese ganze andere Klassiker-Fraktion mit Nils Pullet beispielsweise und Rick Zabel hat man natürlich jetzt nicht dabei, weil es sind ja auch noch sehr junge Fahrer, die man da jetzt auch vielleicht nicht leicht dann wieder zum Giro schicken will.
Ja, aber eine sehr durchmischte Truppe.
Also ich sehe jetzt auch da keine, also das finde ich jetzt irgendwie, ich sehe da jetzt keine klare Ausrichtung bei dieser Mannschaft. Die haben halt,
ja.
Eine Zusammenstellung, die irgendwie so in der Art und Weise gar nicht zusammenpasst.
Nee, das ist kein Fisch und kein Fleisch. Und was ich, wo man schon auf den ersten Blick, also was ich nicht schlimm finde, sondern was ich eigentlich ein sehr gutes Signal finde, ist, es ist auch keine Nation doppelt da.
Nee, das stimmt. Also 8 unterschiedliche Nationen. Was ich nicht verstehe bei der Mannschaft in diesem Jahr, dass man gesagt hat, wir schicken Zakarin zur Tour, weil Zakarin passt für mich viel besser zum Giro.
Ja.
Und so nimmt man auch ja ein bis drei Plätze im Sprintzug von Marcel Kittel bei der Tour weg.
Ja, das stimmt wohl. Ja, also ganz also komisch.
Das ist, ich weiß nicht, ob es da eine Order gibt oder, naja, werden wir vielleicht noch irgendwann erfahren, aber ich kann bei dieser Mannschaft nur sagen, ja, die können auf Etappensiege gehen. Also fürs ja, Gesamtklassement okay. haben die keinen und für die Sprints haben sie jetzt auch keinen überragenden Mann dabei.
Insofern wäre es ja zumindest eine klare Ausrichtung. Ne? Also ist so eine Wundertruppe. Also da kann viel passieren und da kann auch überhaupt nichts passieren. Damit man, haben wir die Namen überhaupt genannt? Ne? Maxim Belkov, Alex Dowsett, José González, nee, wie spricht man?
González.
Vyacheslav
Kuznetsov, Maroz Lammerting, Toni Martin, Baptiste Plankert und Mats Wirtz-Schmidt.
Gut, dass ich mich nicht blamiert habe. Dass du mir die Chance zur Blamage genommen hast, freut mich sehr. Ja, das ist das dritte deutsche Team oder das, was wir jetzt einfach mal als deutsches Team eingemeindet haben. Wobei andere Teams ja genauso interessant oder weniger interessant sind in dem Fall. Und wer macht's jetzt?
Ja, wir können ein bisschen über die Favoriten vielleicht jetzt sprechen.
Genau, ja, da wollte ich hin. Vielleicht,
also,
bevor wir über die Favoriten sprechen, vielleicht noch ganz kurz, weil es irgendwo mit dazugehört, leider Gottes. Was ist jetzt mit der Causa Froome im Zusammenhang mit dem Giro?
Erdafahren. Was soll damit sein?
Genau, Erdafahren, Punkt. Belastet das die ganze Geschichte jetzt? Habe ich mich heute mit einem Kollegen noch darüber unterhalten. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ich glaube, es belastet ihn selbst mehr als den Giro. Also es fährt natürlich bei ihm immer irgendwo mit, weil er zum einen der Druck, wenn er jetzt selbst in die Leaderrolle kommt, noch größer sein wird und auch er sich damit tagtäglich halt beschäftigen muss. Er muss dazu Fragen beantworten und es wird ihm einfach auf die Nerven gehen und nagt natürlich irgendwo an seiner mentalen Stärke.
Interessanter Gedanke, weil ich glaube, also man kann sich in einen Profisportler, glaube ich, wenn man nicht selber auf so einem hohen Niveau Sport getrieben hat, nur sehr, sehr, sehr schwer reinversetzen. Ich glaube, ich hätte relativ schnell so eine, dann leckt mich doch alle bitte mal und ich fahre jetzt das Ding und jetzt erst recht Haltung. So eine Trotzhaltung. Und ich glaube, das kann auch so ein ganzes Team anstecken. Ne, so nach dem so eine Outsider-Outlaw-Rolle, so nach dem Motto, ihr wollt uns nicht, das ist uns egal, wir dürfen hier starten und wir rocken das Ding jetzt hier.
Na, aber generell sieht man ja beim Team Sky schon in diesem Jahr, dass das irgendwo eine Rolle spielt, weil sie sind einfach nicht so super dominant wie in den Jahren noch zuvor, auch bei den Rundfahrten nicht. Beispielsweise, man hat es jetzt bei der Tour auf die Alps gesehen, da war Astana klar das stärkste Team und ja, Sky hatte dem da nicht viel entgegenzusetzen.
Also, um vielleicht mal die Namen zu nennen, ich habe mich gefreut über Christian Knees, der dort fährt, Wout Poels, Salvatore Puccio, Vasily Kirienka, Sergio Luis Henao, wie spricht man ihn aus? Kelly Elizonde, David de la Cruz und Christopher Froome sind sozusagen das Team. Und ist Chris Froome der Favorit?
Nein, also ich sehe also Chris Froome und Tom Dumoulin auf Augenhöhe kämpfen, wenn nicht sogar Tom Dumoulin stärker, weil zum einen diese ganze Geschichte um Froome herum, er wird auch älter, man hat es bei der letzten Tour gesehen, ich sage ja immer noch, wenn Richie Porte nicht gestürzt wäre, hätte es Froome ganz, ganz schwer gehabt, die Tour zu gewinnen. Er ist nicht mehr so dominant wie in seinen großen Jahren und ja, ich sehe da schon vielleicht so eine Wachablösung. Und zum anderen, was noch eine Rolle spielt, ist halt, Froome ist den Giro noch nie richtig auf Klassement gefahren. Weißt du noch, wann das letzte Mal Chris Froome beim Giro am Start stand?
Ich könnte es jetzt versuchen, also ich, ohne jetzt zu recherchieren, würde ich tippen, ich rate jetzt mehr, als dass ich tippe 2011.
Na, fast. 2010.
Boah.
Und da musste er den Giro auf der vorletzten Etappe am Mortirolo beenden, weil er sich an einem Motorrad festgehalten hat, wurde ausgeschlossen.
So kennt man ihn. Echt? Nee, die Geschichte hatte ich, hast du das heute gelesen noch irgendwo oder wo hast du das ausgegeben?
Ja, ich habe das heute noch nachrecherchiert. Also er sagt, obgleich er natürlich selbst sagt, er wollte selbst dann aussteigen und musste nur noch irgendwie nach oben kommen.
Ja, vielleicht stimmt das auch. Das ist ja ein Ding. Nee, das wusste ich nicht. Also ich hätte jetzt einfach so mal getippt, ne? Toursiege, dann Helfer und so weiter, so ein bisschen rückgeschickt, rückgerechnet sozusagen, ne? Also 13 der erste Toursieg, davor die, das, ja, ne? Also andererseits, wann ist er, also 10 war das, ist er, wie oft ist er denn ist er davor denn den Giro schon gefahren?
Ja, 2009 ist er auch schon gefahren.
Also, na, also ich glaube mit seiner Grand Tour-Erfahrung, ne, und er hat jetzt 4 Touren, Tour de France gewonnen, er hat die Vuelta gewonnen, er hat insgesamt 15 Grand Touren teilgenommen, also da kriegt er das schon hin. Also der Giro ist jetzt auch nur ein Radrennen, was drei Wochen dauert.
Ja, aber es hat eine ganz andere Charakteristik als die Tour de France.
Ja, andererseits, dafür ist er, glaube ich, Profi genug. Also ich glaube, das wird weniger eine Rolle spielen, als die von dir vorher angesprochenen Punkte Alter und wie geht er mit seiner Situation um.
Ja, aber wie gesagt, es hat eine andere Charakteristik und es spielen andere Faktoren als bei der Tour de France beim Giro rein.
Mhm.
Beispielsweise das Wetter.
Ja, gut. Das stimmt, das Wetter ist selten so, wie soll man sagen.
Und Chris Froome ist ein Fahrer, der Sonne liebt.
Ja, okay, Punkt für dich.
Das hat er vielleicht in den ersten 2 Wochen, aber wenn es dann in der 3. Woche kann es dann auch mal die ein oder andere Unwetter-Etappe vielleicht auch geben.
Absoluter Punkt für dich und ein Punkt, der es ja auch dann am Ende des Tages spannend macht, wobei ich Tom Dumoulin jetzt auch als Wetter, also nicht wetteranfällig, aber als ein Fahrer, der die Hitze durchaus auch mag. In Erinnerung habe. Täusche ich mich oder?
Naja, aber er hat im letzten Jahr beispielsweise schon am Stift Zajoch, als da oben auch arschkalt war, bewiesen, dass er auch mit sowas umgehen kann.
Aber da bin ich, glaube ich, dass Froome sowas, dafür ist er auch jemand, der stark genug auf die Zähne beißen kann. Ne? Ich glaube, so mehrere Tage hintereinander würden ihn mürbe machen, aber jetzt mal mit dem Wissen, okay, heute wird ein harter Tag, heute regnet es, heute ist scheiße, kann er auch umgehen. Also da bin ich relativ gut sicher.
Oder? Ja, aber für die Mannschaft ist sowas natürlich viel schwieriger zu kontrollieren. Und auch der Fakt, dass du nur noch 8 Fahrer am Start hast, macht es für ihn, finde ich, auch schwieriger.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Favorit mit Tom Dumoulin auf Augenhöhe. Als Titelverteidiger hat er natürlich auch nochmal irgendwie einen besonderen Anspruch an sich selber und eine Verantwortung. Andererseits mit der Erfahrung und es schon mal gemacht, gewonnen zu haben, gibt einem ja auch das gewisse Selbstbewusstsein. Wen siehst du noch? Wie sehen wir so einen Aru derzeit?
Na, durch seine Verletzung, die er bei der Katalonien-Rundfahrt gehabt hat, hat er jetzt bei der Tour auf die Alps noch so Rückstand gehabt und fuhr da auch nicht ganz vorne damit. Also da habe ich ihn ziemlich schwach noch gesehen, was heißt schwach im Verhältnis zu den anderen Favoriten natürlich immer gesehen, aber
in der dritten Woche wird der Giro entschieden.
Genau, das kann natürlich sein und wenn Fabio Aru hat ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem gehabt, dass er die Form falsch getimt hat bei der Tour de France, wenn wir uns erinnern an die Etappe Planche de Belleville, da war er ganz klar am Berg der stärkste aller Favoriten, hatte dann noch das gelbe Trikot, aber hat hinten raus immer mehr abgebaut. Wenn er das in diesem Jahr anders timet, dann ist er vielleicht fürs Podium einer, aber ich sehe jetzt auch die Mannschaft als das Problem bei ihm so ein bisschen. Also wenn man sich das anguckt, na gut, sind schon mit Atapuma, Ulissi, Polans Leute, die vielleicht am Berg helfen können, aber in der Qualität kann das nicht mithalten mit einer Mannschaft wie Sky, Sunweb oder auch Astana.
Er wird nicht derjenige sein, der mit seinem Team andere kaputt fährt, aber er kann vielleicht einer derjenigen sein, der sich in den ersten 2 Wochen irgendwie mit reinhängt, ne, immer schön unauffällig mitfährt, nicht zu viel Zeit verliert, um dann, wenn er den Formschwerpunkt richtig gesetzt hat, um dann auch ohne Team mit Attacken die anderen Teams zu überraschen in den letzten Wochen. Also ich sehe Fabio.
Klar, da kommt es natürlich auf seine taktische Raffinesse an.
Mhm. Und also wenn ich jetzt ihn im Punkto taktische Referenz einem Froome gegenüberstelle, da hat er schon ein paar Vorteile. Also es würde mich nicht wundern, andersrum ausgedrückt, wenn wir von Aru einen Giro sehen, den wir jetzt noch nicht so erwarten, sagen wir mal so rum. Also dass er uns da in der letzten Woche überrascht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ne? Hängt aber auch davon ab, wie viel an Form er einfach verloren hat durch diese Sturzgeschichte. Wen haben wir noch, wenn ich mir hier so die Liste an Fahrern durch...
Thibaut Pinot zum Beispiel, ja. Der im letzten Jahr, glaube ich, Vierter geworden ist beim Giro in der Endabrechnung. Dann zum Schluss raus etwas enttäuschend vielleicht ist es für ihn gelaufen. Aber für mich, habe es auch selbst gesehen, hat er sich in Sachen Taktik und wie man so ein Rennen als Leader anführt, stark verbessert. Jetzt bei der Tour auf die Alps hat man es auch gesehen. Früher war immer so eine große Schwäche, dass er ganz oft ganz schnell die Nerven verloren hat. Das hat er jetzt, finde ich, so ein bisschen besser im Griff bekommen und ist für mich auch einer, der mindestens ums Podium kämpft und eventuell auch die beiden anderen vorne angreifen kann. Aber bei ihm muss man natürlich auch wieder sagen, die Mannschaft ist jetzt nicht die, um das Rennen selbst zu dominieren. Also er hat für die Berge im vergleichbar guten Helfer eigentlich nur Sebastian Reichenbach wieder dabei, der auf Augenhöhe mit den anderen Teams kämpfen kann.
Wen sehe ich noch? Also er fällt mir jetzt noch ein.
Beispielsweise Miguel Angel Lopez.
Ja, Astana, klar. Astana hat immer mindestens einen Pfeil im Köcher, der mit Luis Leon Sanchez auch...
Also die Astana-Mannschaft, also in diesem Jahr ja bei den kleineren Rundfahrten unheimlich stark. Jetzt zuletzt Tour auf die Alps haben sie, glaube ich, 3 oder 4 Etappen gewonnen. Wenn man sich die Zusammensetzung der Mannschaft anguckt, ist sie auch vom Papier her in den Bergen recht stark und die werden auf jeden Fall versuchen, das Rennen verrückt zu machen.
Dann würde ich noch, oder was mir noch ins Auge fiel, oder bei mir ist es ja immer so, wenn mir der Name schon mal geläufig ist und ich mit Bergfahrern in Verbindung bringe, ja klar, dann gehört er zu den Favoriten. Von Scott, Chavez und Yates vielleicht auch, Roman Kreuziger, Mikael Nerve, gar nicht so ein schlechtes Team in der.
Klar, die haben eine sehr starke Mannschaft am Start.
Wenn man den Durchschnitt der Mannschaft nehmen würde, ne? Die Durchschnittsstärke der Mannschaft, auch ein sehr, sehr starkes Team.
Auf jeden Fall, ja, also mit Kreuziger, Nieve, Chavez, Yates, 4 ganz, ganz starke Bergfahrer, auch Jack Hake ist am Berg sehr gut und muss man jetzt nur sehen, wer da von den beiden letzten Endes die Kapitänsrolle irgendwo ausfüllt, Chavez oder Yates. Chavez hat einen ganz starken Saisonstart gehabt. Danach hat man nicht mehr so viel von ihm gehört, dürfen wir nicht vergessen. Er hat vor 2 Jahren den Giro erst auf der vorletzten Etappe gegen Nibali noch verloren. Also war da lange Zeit, war da zumindest die eine Etappe im rosa Trikot. Und wenn er die Form wieder hat, ist er auch ein heißer Kandidat fürs Podium. Ja. Und Simon Yates hat er auch schon, ich glaube bei der Tour de France, im letzten Jahr war er 7., wenn ich mich jetzt nicht irre, oder zumindest schon mal in den Top 10. Ist auch einer, der überraschen könnte.
Ja, also interessante Geschichte auf jeden Fall. Mir ist jetzt aus einem ganz anderen Zusammenhang etwas ganz anderes eingefallen, was ich unbedingt noch nachgucken muss oder was mir in den Kopf kam. Wie schaut es eigentlich aus um Adam Hansen? Hat der noch seinen Rekord oder ist der letztes Jahr abgebrochen worden? Also durchbrochen, also du weißt, was ich meine, sein nicht enden wollendes Dasein auf den zwei Rädern, die 3 Wochen durch die Gegend rollen.
Das weiß ich nicht genau, ob der da noch den...
Weil er meine, hat ja, aber, für die Leute, die jetzt sich, die nicht wissen, wovon wir sprechen, was vermeintlich oft vorkommt, Adam Hansen war der Fahrer vom Team Lotto Sudal, welcher sich dadurch erfreut hat, dass er einfach jedes Jahr alle 3 Grand Touren gefahren ist und auch nicht aufhören wollte damit, bis ihn doch, hat ihn Lotto Sudal nicht letztes Jahr raus? Ich finde Lotto Sudal gerade gar nicht in der Liste. Hat man die vergessen?
Also er ist auf jeden Fall dabei.
Ja, und dann müsste doch aber auch nach Most Grand Tour Starts, also Adam Hansen hat 26 Mal Nee, er hat 9-mal die Vuelta, 9-mal den Giro und 8-mal die Tour. Dementsprechend muss er irgendwann hat es dann irgendwann anders angefangen. Aber er hätte ja im vergangenen Jahr, da weiß ich noch, oder bin ich mir noch, ist er die Vuelta gefahren, ist er die Tour gefahren und ist er den Giro gefahren. Das heißt, er wird jetzt seine 27. Grand Tour in Reihe fahren. Komplett irre. Also, ne, freue ich mich natürlich für ihn drüber. Aber ich weiß nicht, wenn ich sein Partner oder seine Partnerin wäre, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen, ob er mich wirklich mag. Völlig irre. Also das seit wann zieht er das jetzt durch? Das muss ja schon dann
2011 oder 2012, oder?
Ja, Minimum, ne? Wenn er jetzt die 27. Tour ist, seit 9 Jahren, also muss das ja schon seit 2009 mindestens der Fall sein. Und 2009, bei welchem Team war er da? Da war noch Team Columbia. Naja, ein irrer Typ, wie ich finde. Also,
der Crocodile Man.
Yes. Yes. Ja, also, wer ist dein Sieger der Herzen und wer ist dein Sieger auf dem Papier?
Naja gut, wenn wir jetzt noch so ein bisschen ins Rennen werfen müssen, fürs Podium zumindest, ist ein Name wie Pozzo Vivo, der in den Vorbereitungsrennen jetzt auch sehr, sehr stark war. Bin gespannt, weil Tim Wellens jetzt bei Lotto die Kapitänsrolle auch hat, was er vielleicht jetzt mal bringen kann bei einer Grand Tour. Mhm. Und auch aufgepasst auf Giulio Ciccone, der ein heißer Kandidat ist auch für die Nachwuchswertung auf jeden Fall.
Na, das sind jetzt so, also klar, Tim Wellens als Name, aber die hätte ich jetzt nicht so unbedingt auf der Liste gehabt für den Gesamtsieg. Aber ja, warum nicht? Aber wer wird's denn jetzt? Also wenn ich dich jetzt mit vorgehaltener Waffe zwingen müsste, einen Gewinner auszusuchen. Und zum Zweiten, wem würdest du es am meisten wünschen dieses Jahr?
Ja, also wenn ich mir jetzt...
Oder wem drückst du die Daumen, so rum zu sagen?
Ein Sieger festlegen müsste, dann wäre es für mich Tom Dumoulin. Also von bringt alles mit, um den Titel zu verteidigen. Dasselbe Rennprogramm wie im letzten Jahr. Die Form passt einigermaßen oder scheint zumindest zu passen, hat jetzt bei Bastogne-Lüttich gezeigt. Und ja, einen Wunschsieger in dem Sinne habe ich jetzt für dieses Jahr eigentlich nicht. Also ich würde es einem Miguel Angel Lopez unheimlich gönnen, nachdem er jetzt bei allen Grand Tours, wo er am Start war, bei den ganz oft viel Pech gehabt hat und aber auch einen Chavez natürlich, der schon nah dran war.
Okay. Ich war vorher, vor der Sendung, noch sehr überzeugt, dass ich die Antwort auf die Frage, wer wird es machen, Froome gegeben, also gesagt hätte. Einfach aufgrund seiner Erfahrung, seinen bisherigen, also nicht den Ergebnissen dieses Jahr, aber so Erfahrungen und mit Situationen umgehen und Urinbecher im Kopf, dann denke ich mir, kann die schreibende Zunft ihn auch nicht kaputt machen. Ich glaube, er ist da entspannt genug oder lässt sich da wenig, also das, ich würde mir wünschen, dass das keinen Einfluss auf die seine sportliche Leistung da hat. Du hast mich aber jetzt ehrlich gesagt überzeugt mit Dumoulin, so ein bisschen. So wie du es erklärt hast, was du gesagt hast und so. Das hat mich überzeugt, dass ich jetzt auch mein Geld auf Dumoulin setzen werde. Und ich bin jetzt einfach mal, habe ich mir gerade mal aufgerufen, nebenher die Wettanbieter und habe mal dadurch geguckt und werde jetzt eine sehr pragmatische, wem ich die Daumen drücke, eine sehr pragmatische Entscheidung, völlig ohne auf mein Herz zu hören und sonstiges geht treffen. Und ich denke mir immer, es ist für ein Land und für eine Rundfahrt immer sehr schön, wenn die einheimischen Fahrer sehr weit vorne sind. Ja, ne? Also wenn alle Tifosi einen Italiener auf dem zweiten Platz haben, dem sie die Daumen drücken können, dass er vielleicht doch noch Erster wird, dann tut das einem Giro mit Sicherheit gut und wird eine schöne Sache sein. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, dass ich bei der Siegwette mir den ersten Italiener rausgreife und ihm den Daumen drücke, und das ist Fabio Aru. Und deswegen werde ich beim diesjährigen Giro Fabio Aru die Daumen drücken.
Ja.
Das ist mein Sieger der Herzen. Und ich glaube, damit könnte ich
auch... Nee, auf jeden Fall gute Tipps, aber ja, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube nicht, dass Chris Froome bei der Tour de France am Start stehen wird.
Aus politischen Gründen? Also ich nenne diese ganze Geschichte jetzt politisch.
Ich glaube nicht, dass der Tour de France-Organisator das zulassen wird.
Ich habe in den letzten Wochen oder ja Wochen zu wenig mitbekommen, was da im Busch getrommelt wurde.
Naja, bei der ASO prüft man ja jetzt noch, ob es eine Möglichkeit gibt. Allein das sagt ja schon, dass er eigentlich unerwünscht ist, ihn vom Rennen auszuschließen.
Und dann ist die Frage, ob man als Person, als unerwünschte Person dort überhaupt starten möchte. Ne? Vielleicht gibt ihm das aber jetzt auch nochmal einen zusätzlichen Schub, ne? Dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt den Giro und dann stehe ich bei der Tour de France am Start. Und dann sollen die mir erstmal verbieten, dann sollen die erstmal den Giro, das mir die Möglichkeit des Doubles irgendwie nehmen und so. Also auf eine sehr wohl juristische Art und Weise interessante Zeit, aber nichts, was man, womit man sich eigentlich beschäftigen würde. Weiß ich, komme mir fast ein bisschen so schmutzig vor, dass mir darüber Gedanken machen zu müssen. Ja, kann ein Froome jetzt da starten oder nicht? Aber gehen wir jetzt mal von einem anderen Fall aus, ne? Was wäre denn, wenn Chris Froome jetzt wirklich kämpft und bei Benjiho so komplett untergeht? Das wäre auch im Sinne einer, vielleicht wäre das für das Team Sky sogar eine ganz entspannte Geschichte.
Klar, also, könnte ja auch sein, dass beispielsweise mal jemand wie Wout Poels ins Vorderlicht tritt.
Ja, und vor allen Dingen wäre das eine elegante Hintertür, ne? Zu sagen, Froome hat einfach keine Form, wir nehmen ihn nicht mit er startet nicht bei der Tour. Er kommt nächstes Jahr zurück.
Ja, ist dann die Frage, was dann mit diesem Urteilsspruch passiert, was
ja, aber
Dr. Ulrich Haas da sagt.
Ja, genau. Aber das ist ja dann erstmal so aufgeschoben und nicht aufgehoben, ne? Dann sagt das Team Sky, okay, wir hätten Chris Froome mitgenommen. Ne? Sie waren nach außen in ihr Gesicht sozusagen, ne? Sagen, nee, das liegt nicht daran, dass Chris Froome jetzt da hier nicht erwünscht ist. Chris Froome ist einfach derzeit nicht in der Form. Warum auch immer. Deswegen nehmen wir ihn nicht mit. Wär eine interessante Hintertür, die man sich da selber aufmachen kann.
Aber auf jeden Fall.
Ich bin gespannt. Also war mir vorher noch gar nicht so bewusst, ne, dass das diese Option besteht. Aber gespannt. Und jetzt freue ich mich immer noch mehr darauf, wie es ausgehen wird. Also, war heute die Teamvorstellung? Nee, morgen ist die wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, morgen ist die Mannschaftspräsentation, ja.
Weißt du, ob das irgendwo übertragen wird? Eurosport Player?
Ich glaube, wenn, dann im Webstream irgendwo. Ja. Mit Sicherheit vom Veranstalter.
Ja, also schaut da mal rein, es wird bestimmt, ich mag ja so historische Plätze auch.
Ja, vor allem, was man sich da ausdenken wird. Also da haben wir schon die verrücktesten Sachen gesehen, dass die irgendwie als Gladiatoren einmarschieren oder sonst
was. Ich hoffe und glaube nicht, dass es etwas sehr militärisch-martialisches geben wird. Fände ich schwierig.
Und bitte keine Bibelgeschichte.
Nee, auch ich möchte doch nicht irgendwie, keine Ahnung, Team Alpecin als die Heiligen Drei Könige und keine Ahnung. Christian Knies als Esel und Kuda sehen. Also das auf gar keinen Fall. Ich glaube, da wird man auch gut genug einen Geschmack beweisen. Ja, schaut morgen da mal rein. Ich meine, es ist natürlich blöd, das jetzt zu sagen, wenn ihr den Podcast vielleicht morgen Abend erst hört, dann habt ihr es verpasst. Aber ich denke, jeder, der hier reinhört und den Railways verfolgt, der wird zumindest informiert sein, dass jetzt dieses große italienische Rennen ansteht und freut sich mit uns. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Thomas, dass wir das jetzt hier so...
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und große Vorfreude hast du bei mir jetzt also noch mehr erzeugt. Und das wird schon eine tolle Geschichte mit dem Giro. Schönen Abend und danke für eure Unterstützung an dieser Stelle auch nochmal auf den üblichen Wegen, ich sag's immer wieder gerne, Patreon, PayPal, via unser Amazon Suchfenster, wo immer wieder Leute etwas drüber bestellen und wo uns eine kleine Provision zugeht, über Daueraufträge, die ihr schaltet und die uns was helfen und wo wir jetzt wieder etwas, bald kann ich wieder Geld in, wie heißt das? Auphonic schmeißen, dass unser Sound nicht ganz so mies klingt und dafür danke. Gut, habt einen schönen Giro und auf bald. Tschüss.
Tschüss.